Wir haben Dave Grohl den Mini-Banditen bekommen. Und ganz im Ernst, immer wenn er da war, er sah nämlich die ganze Zeit aus wie I've got another confession to make. Ich habe nur gewartet, bis der loslegt. Es war einfach Dave Grohl.
Oder? Habe ich auch gedacht.
Welt da draußen. Wir sind wieder da. Steven Spielberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast und wir sind vollzählig. Alle vier sind dabei. Wir sind heute mal im transparenten Podcast wieder angekommen. Wir nehmen einen Tag vor Veröffentlichung auf. Wir sind am Samstagmorgen. Ich habe den Frühstücksfilm verdaut und dann können wir hier reinstarten.
Oh, Berg, was machst du denn?
Ein neuer Himmel.
Was richtig gut ist tatsächlich. Oh. Vaiana 2 haben wir geguckt und der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut.
Okay. Das reicht zur Besprechung vom Film, oder?
Ja.
Ich könnte jetzt erzählen, ich kann es so in eine der nächsten Folgen packen. Der ist wirklich gut.
Ja. Schenkt
Mo entscheidet.
Nee, schenkt dir mal heute. Das ist, okay. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben auch nicht ewig
Zeit.
Ja
gut, aber so ein bisschen bietet sich ja auch ein Vergleich an zu einem unserer, ich möchte es Highlights nennen heute, ja. Weil es ist ja auch Disney und es wird auch gesungen. Und ich muss auf jeden Fall, kann schon mal vorweg schicken, dass bei Vaiana 2 die Songs deutlich besser sind, die Gesangsnummern wesentlich besser funktionieren und auch insgesamt die ganze Gestaltung, Fantasie der Geschichte 50.000 Mal besser ist als in dem, was heute halt auf uns noch zukommt.
50.000.
Die Gesänge in Vaiana 2 sind besser als in Severance jetzt, oder was?
Ja. Und auch besser als in Mr. No Pain.
Okay.
Boah, dieser Titel.
Ja.
Ja, okay, das war's für Vaiana, würde ich sagen.
Gut, ja, guck ich nicht. Ja, gut, auf
wenn
jeden
er
Fall,
nicht wollt, wenn er nicht wollt, gut, erzähl ich nicht.
Ja.
Und ihr sagt immer, ja, bring doch mit deine Frühstücksfilme. Und dann bringe ich mal einen mit, der gut ist. Nee, wollen wir nicht hören.
Das ist ja aber auch nicht, ja, das ist ja euch. Nicht wirklich ein Frühstücksfilmberg. Ne? Das ist ja einfach,
doch.
Nur weil du den früh geguckt hast, ist es noch lange kein Frühstücksfilm. Da gibt es andere Kriterien.
Doch, das ist die Definition dessen. Während des Frühstücks ist die Definition von Frühstücksfilm. Doch.
Okay. Also ich würde es mir ja gern anhören, aber Mo wollte nicht. So.
Ich bin auch nicht die Klientel dafür. Ich glaube nicht, dass wir die Klientel dafür haben. Aber du, wenn das dir so wichtig ist, dann mach.
Nee, könnt ihr euch jetzt ficken.
Gut.
Wir besprechen als erstes Mr. No Pain.
Mhm. Völlig
das
schmerzfrei.
Das ist ja ein Film, da kann ich aus meiner Warte sagen, von den ganzen Sneak-Gängen so. Und wenn man sonst mal im Kino war, du wirst mit dem Trailer zugeschissen. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Der kommt eigentlich fast immer, wenn du im Kinosaal sitzt.
Und hast du den Trailer gesehen und hast dann quasi den Film gesehen oder ist das einer von den Trailern, ja, die besser ist?
Besser absolut. Sind? Alle halbwegs coolen, ach, witzigen, überraschenden Szenen sind alle im Trailer. Mhm. Und das Blöde ist halt auch, ich habe den Trailer gesehen, auch schon nach dem ersten Mal und dachte mir, ja, wird so ein Freitagabend Hirn aus Ding, unterhaltsam, aber flach. Und ja, das ist er auch. Also der könnte deutlich besser sein, als er ist, glaube ich. Aber er verlässt sich halt zu sehr auf seine Prämisse. Das ist wieder so ein Prämissenfilm.
Was ist denn die Prämisse? Hol uns doch mal ab. Nimm uns an die Hand und führ uns durch den Prämissenwald.
Der Prämissenwald, okay. Der ist nicht so furchterregend wie der andere Wald, den wir heute noch haben. Aber na gut, der Prämissenwald bei Mr. No Pain, wie er aber nicht im Original heißt, denn da heißt er Novocaine, was der deutlich bessere Name ist. Wird auch witzigerweise halt im Film thematisiert.
Ich weiß übrigens, warum der so nicht heißt. Ich schiebe das jetzt kurz ein. Es gibt nämlich schon einen Film namens Novocaine mit, oh, war das? Das waren zwei berühmte Schauspieler. Auf jeden Fall, es gibt einfach diesen Filmtitel im
Ach,
Deutschen.
Ach, die beiden. Ach,
natürlich. Ich google während Berg. Ja, aber das ist tatsächlich einfach, man darf nämlich in Deutschland, ich habe dementsprechend gerade nochmal nachrecherchiert, man darf wirklich nicht die Titel 1:1 verwenden. Es sei denn, es ist das gleiche Franchise wie, was ich, Mortal Kombat Reboot und so.
Achso, du darfst sie nicht verwenden, wenn es sie ja schon auch gibt. Ne, das meinst du.
Genau, ja. Entweder hängst du dann so einen sinnlosen deutschen Nachtitel dran, ne? Oder du musst es halt ändern. Und deswegen, ich recherchiere mal.
Deswegen hat ja der Berg auch Vaiana gesehen, wenn es überall Moana oder
Moana.
Ich glaube, es gibt noch einen dritten.
Das liegt aber an der Pornodarstellerin. Ilse von der auch, Insel. Ne? Mit diese Pornodarstellerin aus Italien, diese Moana.
Ja, genau.
Und wenn du die googelst, genau, dann finden Kinder leider den falschen Film. Deswegen haben sie es einfach umbenannt.
Okay.
Ja, das ist der Hintergrund. Egal.
Das ist nicht das erste Mal, dass Disney diesen Move gemacht hat. Hat ja bei Wicked auch gut funktioniert.
Den Film habt ihr zum Frühstück geguckt, Berg. Ich dachte, den Disney-Film. Na, dann kannst du es erzählen. Okay, ja, egal.
Ja, das stimmt.
Gut.
Na gut. Auf jeden Fall haben wir in diesem Film Jack Wade in der Hauptrolle. Der spielt einen Bankangestellten, der einen ganz witzigen genetischen Defekt hat. Der spürt keine Schmerzen. Dementsprechend ist sein Leben auch ein bisschen kompliziert, weil wenn er sich irgendwie tödlich verletzen würde, würde er erst nicht merken. Nicht, zumindest nicht vorrangig. Also wenn ihm so eine halbe Leber fehlt, dann wird er an sich unten irgendwo feststellen, der Körper klappt weg, ja. Aber wenn er irgendwie, keine Ahnung, Aderlass oder einen Achillessehnenschnitt oder irgendwas hat und leer läuft, das kriegt er nicht mit. Also keine Schmerzen, kein nix. Zieht sich in seinem Leben deswegen auch sehr zurück, arbeitet in einer Bank und hat dann dort eine Arbeitskollegin, so eine, die er sich so ein bisschen verguckt und die auch mit ihm so ein bisschen Kontakt aufnimmt und dann, als er langsam zu ihr eine Nähe aufbaut, kommt es eines Tages zu einem Banküberfall und im Verlaufe dessen wird der Manager der Bank umgebracht. Du weißt also, gut, die Bankräuber, die Fackeln nicht lange, nehmen dann sein Love Interest in Gewahrsam als Geisel, während sie flüchten und er denkt sich, naja gut, schlimmer kann es ja nicht kommen, ich bin ja schmerzfrei und mache mich in Selbstjustizmanier hinterher und versuche sie zu retten. Und kommt dabei natürlich auch in den Fokus der Polizei, die das nicht einordnen können und denken, er hat auch was mit der ganzen Sache zu tun. Und dann gucken wir ihn halt dabei zu, wie er halt überhaupt nicht in seinem Metier ist, sondern einfach irgendwie versucht, in dieser Gangsterwelt da seine Angetraute wieder zu finden. Und das ist Mr. No Pain.
Ja, hat nichts zu tun mit Mr. Nobody. Aber ist auch ein Freitag, wie du schon gesagt hast, Freitagabend-Film aus Hirn aus Film, Film aus Hirn. Ich hatte damit Spaß. Oberflächlichen Spaß. Jetzt bloß kein Deep Dive machen und der Schauspieler, den hatte ich ja erst kurz vorher in Companion, ihr ja auch. Den Hauptdarsteller, dessen Namen ich nicht weiß, Jack? Heißt der Jack?
Jack Quaid.
Ja. Der Sohn von Dennis.
Ist das der Sohn, ja?
Ja,
ah, okay, guck. Ja, der ist ja auch, in dem, was er macht, ist er ja auch charmant. Man traut dem, weil der auch so ein bisschen lauchig rüberkommt, traut man dem auch nichts zu. Der kann ja auch im Grunde nichts, außer dass er eben die Schmerzen aushalten kann. Und das ist der Running Gag in diesem Film. Die anderen, die dann auch Schmerzen aushalten müssen, das geht dann auch schon ganz gut blutig zur Sache. Und Nicholson Junior ist ja auch dabei, wenn auch seine Rolle relativ klein ist, aber den sehe ich gerne, von dem erhoffe ich mir Großes irgendwann mal. Den habe ich erst kürzlich in Borderline gesehen und
da Smile 2 hat er auch mitgespielt, ja, ne?
Ihr könnt euch schon mal auf Borderline freuen, weil da ist er, da siehst du, dass das Jack Nicholson Sohn ist in jeder Szene. Das ist wirklich gut.
Ja, der hat diesen durchgeknallten Blick auf.
Ja, voll und da drauf. Da darf er die ganze Zeit. Hier ist er ja so Gangster und bei Smile ist er quasi eine Randfigur eher ja nur. Und da darf er richtig. Aber wir wollen ja nicht über den reden, der ist ja noch gar nicht da.
Genau, ja. Was wir nochmal der Titel halt, das wird thematisiert, weil der Hauptdarsteller von Jack Wade gespielt heißt Nathan Kane und in der Schule haben die Kinder ihn halt als, ja, um ihn zu hänseln, eigentlich immer Novo Kane genannt und dann stellen sie fest, das ist eigentlich der übelste Badass, krasse Name und stellen halt fest, als sie so in einer Bar einen alten Schulkameraden von ihm treffen, der halt ihn immer noch auf die Schippe nimmt und erniedrigt und sowas, dass er ihm das dann zurückzahlen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Szene auch, wie so viele kleine Ideen halt cool sind. Also du kannst halt einiges machen mit so einem Spacken, der halt keine Schmerzen spürt und dann halt irgendwelchen krassen Shit macht, ohne es mitzukriegen. Das ist schon ganz witzig. Also, aber das Blöde ist halt, das siehst du wirklich auch alles im Trailer.
Ja.
Also hätte ich die Szene mit der Waffe in der Fritteuse nicht vorher gewusst aus dem Trailer, ich hätte mich weggehauen im Film. Das kommt schon gut.
Ja, das ist auch wirklich nicht clever. Ja. Also ne, wir haben das Thema ja so oft, das Trailer halt, gut, das ist quasi die Verkaufsfibel, das ist der Flyer, den sie rausgeben. Und man kann ja nachvollziehen, dass sie dann halt eben so viel Werbung machen wollen, dass die Leute ins Kino gehen. Aber hinterher sind die Leute dann immer enttäuscht, weil in 1:50 gibt es 10 gute Szenen und die sind alle im Trailer drin. Ne? Und dann ist das halt wirklich öd, ne?
Also ich hatte auf jeden Fall das gleiche Gefühl wie Berg damals, als ich den Trailer das erste Mal gesehen hatte und dachte so, boah, also sieht irgendwie schon nach einer coolen Prämisse aus, aber irgendwie hat mich der Trailer auch nie so richtig abgeholt. Ich dachte eher, das wird so ein schrottiger Film, eher so einer, der so richtig so unterdurchschnittlich ist, vielleicht sogar richtig zerrissen wird. Und dann habe ich eigentlich relativ viel Gutes über den Film gehört. Der ist ja jetzt so leicht überdurchschnittlich bei den Kritikern weggekommen. Und dann habe ich halt auch gehört, dass der richtig blutig sein soll. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht ist das ja doch eher so einer, der so unscheinbar daherkommt und dann so ein richtig cooler Genrefilm sein möchte oder vielleicht auch ist. Und ich muss auch sagen, er hat mich dann auf dieser Grundlage ein bisschen enttäuscht, weil er hätte einfach noch viel mehr aus der Prämisse machen können. Ich fand den, ich weiß auch nicht, vielleicht weil alle gesagt haben, oh, der ist so blutig, habe ich jetzt sonst was erwartet. Also ich habe schon Schlimmeres gesehen. Wobei man sagen muss, ja, es waren viele Szenen.
Ja, du guckst ja auch gerne die Filme vom Timo.
Ja,
na,
das stimmt.
Da geht's auf jeden Fall deutlich plastischer zu.
Wobei, also ja, es werden praktisch fast alle coolen Szenen im Trailer gezeigt, nur der wirklich geile Finishing-Move nicht. Natürlich auch aus einem bestimmten Grund, den kann man schlecht im Trailer zeigen, weil der ist wirklich ziemlich deftig. Aber der hat mich, da dachte ich schon so, ja, das kann man schon mal machen. Das fand ich cool, das fand ich auch auf eine gewisse Art und Weise ganz, ganz lustig. Ja, ansonsten so diese ganzen Twists and Turns, die man da so drin hatte, ist halt auch irgendwie so Standardware gewesen. Also nichts, was einen jetzt irgendwie noch überraschen konnte. Und am Ende dachte ich so, der hat mich schon unterhalten. Er ist sympathisch, ein paar coole Szenen dabei. Aber es ist halt auch kein Film, den ich mir jetzt nochmal angucken würde.
Sagen wir mal so, ich finde, hättest du, du hast es angesprochen, da gibt's so in der Story so ein paar Twists and Turns, in der, ne, wo sie so ein paar Haken schlagen und mal wieder dich so überraschen wollen, so pseudomäßig, hast du alles schon 5000 Mal gesehen und auch 20 Mal gegen Wind gerochen vorher. Einfach das weglassen, viel straighter die Story erzählen und dann vom Level her so auf Crank-Niveau machen einfach.
Ja, genau.
So einfach, dass es völlig abgedreht ist und auch mit Realismus nichts mehr zu tun hat. Und dann einfach durchziehen. Und dann alles so auf diesem Niveau des letzten Finishing-Moves. Und dann wäre das ein geiles Ding gewesen. Da hätte es richtig Spaß mit gehabt. So war es unterhaltsam, alles gut, aber halt völlig vergessenswert. Den habe ich nächste Woche wieder, ist der raus aus dem Hirn.
Ja, musst du ihn nochmal gucken.
Nee, dann guck den Berg wieder aus Versehen nochmal.
Ja.
Der geht ja auch los wie eine Rom-Com.
Alter, weiß ich nicht, jetzt im sechsten Jahr des Podcasts sind wir, glaube ich, und einmal ist mir das passiert, das wird mir auf die Butterprämie geschmiert.
Einmal hast du uns erzählt, dass das passiert.
Genau.
Also,
ach, ne? Hör auf.
Wir wollen das hier mal.
Naja.
Nee,
ja.
Das ist kein Meisterwerk, aber der ist auf jeden Fall, ich habe gerade in den letzten Wochen deutlich Schlimmeres geguckt. Dafür wir waren hier gut amüsiert, hatten unseren Spaß und ich kann mir gut vorstellen, dass man den in 2-3 Jahren nochmal guckt, um das aufzufrischen, weil man tatsächlich alles vergessen haben wird.
Ja. Apropos deutlich Schlimmeres.
Darf ich vielleicht noch was zum Film sagen oder ist eigentlich egal?
Ach so.
Ja.
Ja, kannst du machen.
Ach, fickt euch doch alle. So, ich fand ihn auch nicht so gut. Okay. Ja, ich könnte jetzt, ja, wisst ihr was, ey. Nee, also,
aber was,
ich glaub,
was heißt denn auch nicht so gut? Ich fand den ja gut. Also, und Steven doch auch.
Also, Mo, ich habe mir letztens noch mal deine Electric State-Kritik angehört bei uns im Cast. Du hast gesagt, der Film ist scheiße. Und dann hast du gesagt, ja, eine 6 würde ich dem auch geben. Bei dir weiß man sowieso nie.
Doch, pass auf.
Nein.
Sekunde. Ich wurde angegriffen, jetzt werde ich mich verteidigen.
Angegriffen?
Ich habe euch mal beigebracht, was das heißt, wann ich welche Nummern vergeben würde. Gucke ich einen Film zu Ende, ist der schon mal automatisch mindestens eine 5. Sonst würde ich ihn ja abbrechen.
Und du hast gesagt, eine 7 ist ein Film, den du immer wieder guckst. Und eine 6 ist ein Film, der scheiße ist. Da ist aber nicht viel Spannungsfeld dazwischen.
Nee, das habe ich auch nie gesagt. Muss auch nicht. Also ich meine, zwischen gut und schlecht gibt es auch kein Spannungsfeld. Also zwischen, ne, also.
Genauso wie bei diesem Film.
Gemacht.
Nein, alles gut. Ey, ich glaube, das ist ein Film.
Warum geht eigentlich keiner für mich auf die Barrikaden? Alle verteidigen Rachel Zegler und Gal Gadot und mich verteidigt hier gar keiner. Steven.
Mo, ich bin immer an deiner Seite.
Danke.
Jetzt hör doch mal auf, dem die
Einzige. Du bist doch der Einzige mit Geschmack.
Ja, genau. Weißt du, wer hier.
Muss ich selber lachen.
Das hast du nicht gehört. Du kamst hier in den Server rein. Da hast du wahrscheinlich die Kopfhörer noch nie angemacht. Und Mo so, ach, guck mal, da ist zu mir der Steven, der Lauch. Ja?
Aber was habe ich danach gesagt? Komm.
Das musst du sagen, das ist jugendfrei.
Dass ich meinen Steven Lauch auch liebe.
Der Fahrrad-Doku-Junkie hast du danach noch angehalten.
Nee, ich habe gesagt, dass ich den Steven Lauch auch liebe, aber ja, du bist halt eben auch ein Fahrrad-Doku-Junkie.
Ja, genau. Macht das unter euch aus. Mr. No Pain. Ich glaube, wenn du diese guten Bewertungen kann ich voll nachvollziehen, wenn du in diesen Film reingehst, zum Beispiel in eine Sneak und keinen Trailer gesehen hast und einfach denkst, ja, also wenn du einfach nichts von dem Film erwartest, ist der, glaube ich, mindestens 2 Punkte besser. Aber ja, wie Berg schon gesagt hat, der Trailer verrät alles und ich fand den, ja, wie man seine eigenen Knochen als Waffe einsetzen kann, ist schon nice, muss ich sagen. Aber ansonsten hat der Film halt, außer dem Gimmick hat der halt nichts. Und das fand ich halt so schade, weil der ist, wenn man das jetzt mal zum Beispiel mit Nobody vergleicht, der ist nicht der gleiche Film, aber ist auch ein Prämissenfilm, so, ne? Die Action macht's ja bei Nobody irgendwo, ne? Und Mr. No Pain hat einfach ganz fürchterliche Action-Szenen. Und dadurch, dass dadurch, dass aber eben auch nicht viel mehr aus der Prämisse rausgeholt wird, weil der ist ja auch kein Kämpfer, ist ja logisch, hast du halt nichts außer ein bisschen Gore. Und der Gore, wie Steven schon sagt, ist nicht sonderlich. Also mich hat er jetzt nicht unbedingt glücklich gemacht, weil da habe ich schon ein Schöneres gesehen. Auf der anderen Seite, ich mag Jack Quaid, weil das ist irgendwie für mich so der neue Tobey Maguire. Weißt du, was ich meine? So vom Vibe so. Und der hat
den du halt so maßlos unterschätzt.
Genau,
einfach so.
Der kann einfach diese Rollen spielen und der ist auch super sympathisch. Irgendwie, ich mag den einfach. Und Amber Midthunter, das ist ja die aus Prey, die hat eine süße Chemie. Das hatte ich wie letztens hier bei The Gorge. Ich hätte mir lieber tatsächlich eine Rom-Com mit den beiden angeguckt den ganzen Tag, als dass der da am Ende in seine Fritteuse greift. Von daher, ja, weiß ich nicht, vergessenswert.
Gut, vergessenswert. Dann ist auch genauso eine gute Überleitung. Sandro war in Leipzig und war mit Steven und mir zusammen im Kino. Und Mo war bei sich in der Heimat im Kino.
Ja, da werden wir uns noch lange dran erinnern.
Ja, das stimmt. Wir haben es getan, damit ihr es nicht müsst. Wir haben Schneewittchen geguckt. So, jetzt ist raus.
Jetzt ist raus, ja. Und wir saßen im großen Kinosaal, ja, Donnerstag, 17.05 Uhr. Und hinter uns saßen vielleicht noch so 10 bis 12 andere People, die irgendwie sich gefragt haben, was machen diese drei Mit-30er um 17 Uhr in Schneewittchen. Ja, wir wussten es auch nicht so ganz genau. Außer, wir haben es für euch getan. Für euch. Damit ihr das nicht durchstehen müsst.
Und damit wir da natürlich vollständig sind, meine reizende Sofa-Begleitung hat uns auch im Kinosessel begleitet. Die war auch mit, liebe Grüße. Und dann haben wir diesen Film geschaut und natürlich alle nicht vorurteilsfrei. Das ließ sich einfach ja auch nicht vermeiden. Es gab ja 1000 Sachen, bevor man überhaupt irgendwas von diesem Film gehört hat an Trailern oder an Besetzung oder an sonst was. Da sind wir ja schon so nicht unvorbelastet, weil wir uns denken, okay, ja, typisch Disney macht seine Real-Makes in Anführungsstrichen von bekannten Märchen und erfolgreichen Märchen und da ist das jetzt halt einfach die nächste Station gewesen auf dieser Reise und dann ja, hat man dann angefangen, einiges von diesem Film zu hören. Mo, willst du mal, bevor es zum Film geht, mal anfangen mit den ganzen Skandalen, die sich so geschwunden haben, um alles
Mögliche? Oh du, wenn ich die alle noch zusammenkriege, aber was ich auf jeden Fall maßgeblich im Kopf habe, ist die Dummheit von Disney, uns viel zu früh Sachen zu zeigen und Sachen zu erzählen. Also die sind ja selber schuld an allem, was sie kreiert haben. Die ganze dicke Fettblase, die da explodiert ist und die den ganzen Schmodder rausgelassen hat und die dummen Aussagen einiger Mitarbeiter da sind die ja selber daran schuld, weil die haben schon, ich glaube, vor 2 Jahren angefangen, den Film zu teasen. Dann haben sie Fotos gezeigt, ohne zu erklären, was sie da zeigen. Das heißt, sie haben die Tür weit aufgemacht, dass die Leute sich zum Beispiel als erstes echauffieren konnten. Wie sehen denn die Zwerge aus? Naja, da haben wir ein Bild gesehen von Leuten und die ganze Welt hat sich aufgeregt. Das sind ja Normalgroße. Wo sind die Zwerge? Die Kleinwüchsigen haben sich aufgeregt. Oh, wir haben jetzt keine Jobs mehr. Und am Ende stellt sich raus, das ist alles nur Banane, weil das sind gar nicht die Zwerge. Das sind Banditen. Kennen wir ja alle. Robin Hood lebt ja im selben Wald wie Schneewittchen. Deswegen gibt's da Banditen. Und diese ganze Farce, mit welcher Farbe, jetzt mal in Tüdelchen gesetzt, nicht, dass ich ins falsche Licht komme hier, Rachel Zegler hat, ist mir wirklich, das habe ich von Anfang an nicht verstanden, das ist mir komplett wumpe. Die kann auch grün sein wegen mir, genauso wie Ariel damals, wenn die im Film schwarz, weiß, grün oder gelb ist, spielt keine Rolle, wenn der Film gut ist. Aber naja, da kommen wir ja später zu. Das waren so die Sachen. Dann leider ist bekannt geworden, dass Rachel Zegler und Gal Gadot wohl nicht die besten Freundinnen waren am Set. Maßgeblich, Gal Gadot hat es mal so freundlich umschrieben, es ist der Altersunterschied. Ne? Also die Rachel weiß einfach noch nicht genug, als dass sie mitreden kann, redet aber die ganze Zeit, dass sowas ist da halt alles passiert.
Was ja in der Theorie eigentlich zuträglich sein könnte, denn sie sind ja Antagonisten.
Ja, bei der Chemie hätte das eigentlich und hat vielleicht sogar, ich meine, das können wir ja gleich noch sagen, wie gut oder wie schlecht die geschauspielert haben. Aber das waren halt so die Sachen und maßgeblich, ihr kennt die Trope, wir alle haben auch jetzt erst vor kurzem sehr lang in unserem Discord-Chat wurde darüber geschrieben, dieses Get Woke, Get Broke. Also wie woke ist der Film? Wie politisch ist der Film? Wie gewollt ist der Film? Welche verheimlichten Nachrichten sind da verschlüsselt? Ist das jetzt ein marxistisches Werk oder ist das ein reaktionäres Werk oder was ist es denn jetzt? Bei uns im Discord hat das ja so allerlei hin und her geführt. Und da muss ich gleich mal vorweg fragen, ihr habt den ja alle auf Deutsch gesehen, ne?
Mhm. Richtig.
Da wird er eifrig genickt. Wie ist denn wie ist das, also und jetzt komme ich grätsche so halb schon wieder rein, weil ich das vorhin erst realisiert habe, wenn ihr den auf Deutsch geguckt habt, wie ist das denn übersetzt worden? The fairest of them all. Ist das wie in dem Märchen früher, wer ist die Schönste im ganzen Land?
Ja, genau.
Das heißt, sie reden den ganzen Zeitfilm über Schönheit und...
Über Schönheit. Ich bin die Schönste und beugt euch eurer schönen die Königin der Schönheit.
Ja, das ist ja falsch übersetzt,
so
weil das ist ja gar nicht der Punkt.
Naja gut, was heißt falsch übersetzt? Es ist halt vorlagentreu übersetzt. So kenne ich es aus dem Märchenbuch auch.
Aber nur an der
auch,
Stelle.
Ne?
Also ja, gut, aber da kommen wir ja gleich nochmal im Detail zu, weil das finde ich schon ganz markant. Denn da muss ich unserem Dom aus dem Discord nämlich so ein bisschen.
Ja.
Da muss ich unserem Dom nämlich so ein bisschen widersprechen, der ja gestern geschrieben hat, dass da der auf YouTube da ganz schöne Kritiken macht, da ein kommunistisches, sozialistisches Machwerk drin gesehen haben. Und ja, wenn du das im Original guckst, kannst du das da reinlesen, wenn du willst. Da ist nämlich das Wort fair und fairest nicht mit schön übersetzt, sondern das ist einfach wirklich fair. Das ist das F-Wort in diesem Film. Leider nicht das lustige F-Wort, sondern das andere. Es gibt kein Wort, das mehr benutzt wird als fair. Und da geht es die ganze Zeit wirklich um fair. Ich teile mit dir, ich gebe ab, ich bin sozial. Und da kann man das
natürlich. Das kann ich verstehen, ja.
Und da kann man das natürlich
da
reinlegen.
Genau, das wird aber so ja auch dargestellt, sowohl szenisch, ne, Stichwort hier, wir backen für alle Kuchen und wir haben Äpfel und der hat auf seinen Hain dort Kirschen, die er mit den ganzen Stadt geteilt hat und bla bla bla. Das wird ja oft mehr als nur einmal thematisiert und das wird ja auch dann noch besprochen, auch zwischen Schneewittchen und ihrer bösen Stiefmutter. Da geht's genau um diese Sachen. Sie verlangt gleich das ist eigentlich
gleich am Anfang
richtig schwer,
an,
ziemlich am Anfang.
Ja, genau. Gleich am Anfang fängt das so an. Und Schneewittchen sagte später ja selber, wenn wir alle jetzt mal vergessen, unsere Probleme mal unter den Tisch kehren oder sowas, dann können wir unser Land zurückholen für uns alle und dann wird es wieder fair verteilt. Also das meine ich damit. Das kommt so oft vor, das wird dir direkt ins Gesicht gehauen. Das heißt, jemand, der eine amerikanische Kritik macht, der spricht von einer anderen Synchronisation und da kannst du das alles 1A reinlesen. Also das muss ich schon sagen. Ich habe jetzt das Deutsche nicht gehört. Ich habe auch die deutschen Songs natürlich nicht gehört. Ich kann aber berichten, Paula war zu der Zeit in Danzig und hat für uns auch sich in Gefahr begeben und hat Schneewittchen in Danzig im Kino geguckt. Und in Polen ist das in Polen ist das eigentlich so, dass sie Filme werden in der Regel nicht übersetzt, sondern da quatscht ein Typ drüber. Also zwei Leute unterhalten sich und ein Typ sagt, so. Kinderfilme werden übersetzt und auch sehr gut übersetzt. Da geben sie sich wirklich Mühe. Die haben ja alles übersetzt. Sie haben sogar eigene polnische Songs gemacht. Und ihre über 60-jährige Mutter hat im Kino lauthals mitgesungen. Denn das waren wohl die Originallieder, die es in Polen schon immer auch von dem Klassiker gab. Ich weiß nicht, wie das hier war. Ich habe den Klassiker nie gesehen. Aber die beiden hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Also so als Kontrapunkt zu uns Vieren hier mal, ne?
Mhm.
Weil die schöne Zeit sehe ich bei euch nicht.
Oh, wir hatten also, auch eine schöne Zeit, Mo. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Genau, wir hatten auf jeden Fall Spaß zusammen. Wir haben auch fleißig kommentiert. Wir waren die Leute, die wir hassen, wenn wir in anderen Filmen sitzen.
Oh, sowas
von schon. Das stimmt schon. Das gebe ich zu.
Okay.
Aber es war ja auch in Ordnung, weil wirklich niemand um uns rum saß. Also ich glaube, das hat niemand sonst gehört im Kinosaal, was wir gemacht haben da. Also das war in Ordnung. Und es hat aber auch zu viel amüsanten Sachen geführt. Und ich muss aber auch sagen, es war mir auch vorher klar, bei all dem Hate, der da draußen ist, dass der stärker ist, als er sein müsste. Das wusste ich von Anfang an. Das ist eigentlich immer so. Mhm. Und ich dachte mir, ich sehe bestimmt keinen guten Film. Ich sehe aber so einen halbwegs soliden Film. Und ich kann auch sagen, ich finde, ich kann jetzt nicht sagen, das ist der schlimmste Film der Welt. Also da fand ich This Time Next Year, den ich letztens hier hatte, deutlich schlechter und schlimmer als das. Es war okay, es war nicht gut, es war gar nicht, wirklich auf keinen Fall gut, aber es war jetzt halt auch nicht furchtbar.
Hm. Kennt ihr denn alle das Original?
Also was ist denn bestimmt, das Original? Wo?
Aber nicht so, dass ich es abrufen könnte.
Schon das Disney-Original.
Das habe ich mal gesehen, ja, als Kind auf jeden Fall. Und ganz im Ernst, ich glaube, wenn du als Kind in diesen Film reingehst, ist das also vollkommen okay, der Film. Vor allem, weil er eben auch nicht, das ist jetzt die Frage, ne, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich finde ja, diese bombastischen Märchen, die wir mittlerweile so im Kino haben, so Richtung Wicked oder sowas, das ist schon viel zu episch eigentlich. So dieses klassische Märchen hat ja immer nur dieses gut-böse Schemata. Ja. Eine kleine Bedrohung, die aus der Welt geschafft werden muss, Freundschaft schließen mit irgendjemand, zack und peng und Tiere lieb haben und so. Das ist schon alles fein und das ist auch alles drin. Ich glaube, das, was du, deswegen verstehe ich auch gar nicht die ganzen Leute, die da angekrochen kommen. Frag doch mal die Kids, wie die den Film finden und nicht, jetzt, weißt du, jetzt sind wieder alle deutschen Wutbürger Schneewittchen-Fans. Na klar, Uwe, geh mal nach Hause. Hast du nie gesehen, den Film? Das ist halt irgendwie immer so schräg, weißt du? Ich muss sagen, ich bin da voll bei Berg. Der Film ist auf jeden Fall erstmal diesen ganzen Hate nicht wert. Weder nach oben noch nach unten. Ne, das ist irgendwie alles so, da ist so viel schief gelaufen wieder im Marketing, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und auch in der Besprechung jetzt so. Und da weiß man nicht immer, klar, Diversität ist wichtig, Menschen in allen Größen, Farben und Formen lieb zu haben, ist wichtig, das wissen wir alle. Aber wie, entweder stellt man sich, das frage ich mich immer bei diesen Filmen, stellt man sich mit Absicht so ungelenk an oder ist das Kalkül, um den Bass zu erzeugen? In dem Fall muss man ja sagen, es geht ja die letzten Male immer schief. Mhm. Vielleicht, und was ich aber am Ende des Tages, und ich will da gar nicht wieder zu weit ausführen, aber schön fand, wir sind ins Kino und Berg so, naja, bei Ariel hat das ja irgendwie Sinn gemacht, das Casting auch, weil wir sind in der karibischen Welt und das macht ja auch total Sinn, da eine Schauspielerin zu nehmen. Es tut mir leid, ich will nicht über Farben oder Ethnien oder so einen Scheiß reden, aber das Casting hat Sinn gemacht, Punkt. Und die Diskussion war es überhaupt nicht wert. So, und bei Schneewittchen, und das ist ja das, was viele auch immer sagen, die Farbe spielt eine Rolle. So, und dann wird gesagt, Black Panther ist ja auch kein Weiß, aber ich mir denke, seid ihr alle bescheuert, Mann? Ey, weißt du, der ganze Film geht nach Hause. Bei Schneewittchen ist es ein Satz, und den haben sie, der Film geht los, Schneewittchen wurde im Winter geboren, und Berg dreht sich zu mir und sagt, ach ja, okay, kaufe ich. Fertig. Da merkt man mal, wie nebensächlich dieses Argument ist, auf was sich alle stützen. Und der Film funktioniert eben auch so. Und das fand ich irgendwie
richtig
schön.
Richtig. Das war genau das, hätte ich jetzt auch als erstes so als großen Elefant im Raum abgeräumt, dass ich schon vorher, bevor ich ihn gesehen habe, der Meinung war, naja, aus was ich jetzt nur von Schneewittchen noch so im Kopf habe, ist total präsent dieses hier, Haut weiß wie Schnee und Lippenrot wie Blut und Haare schwarz wie Ebenholz. So. Und das ist für mich eigentlich der Inbegriff der Zeichnung dieser Figur. Deswegen fand ich es absolut schwachsinnig, eine nicht weiße Schauspielerin zu nehmen. Das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn, weil das hat ja mit Ethnie nichts zu tun, sondern das hat einfach was mit Visualität zu tun. So mit Charakterisierung, optischer Charakterisierung. Und deswegen fand ich das bescheuert, aber habe eben, wie Sandro das gerade beschrieben hat, genau das am Anfang, haben sie das damit abgeräumt und es wird den Rest des Films nicht ein einziges Mal in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Deswegen so what, fuck it.
Ja, ich habe letztens ein sehr gutes Video gesehen, da wurde ein kleiner Junge gefragt, welche Hautfarbe er da hat und der sagte Weizen. Und das
ist eingefroren. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Impression eines Eingefrorenen, würde ich sagen.
Ja. Das spielt da ganz gut.
Nee, der recherchiert nur. Der macht gerade einen neuen Tab auf. Der ist langsam, der ist alt.
Oh Gott, sag doch sowas nicht.
Nee, ich kann doch gerade.
Das ist das Dorf-DSL. Das fällt gerade ein bisschen ab.
Das dürfen wir nicht rausschneiden, das ist witzig. Ja. Wir müssen jetzt gucken, dass das schnell zurückkommt. Wir müssen das überbrücken bis dahin. Ja. Rechner abgeschmiert hat er jetzt parallel geschrieben. Naja, wir warten mal. Wir können das ja überbrücken.
Genau.
Wir haben also, kann man die Story ja erzählen, ne?
Mach mal
ja
schnell. Wichtig. Ja.
Kennt ja niemand. Also
hier, aber was ich mal kurz noch einwerfen kann, das habe ich nämlich letztens in der Kritik gehört, ich habe es nochmal schnell gegoogelt. Das, was du eben zitiert hast, dieser Satz, der ist so nicht korrekt mit den Farben. Und zwar heißt der, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Also da wird gar nicht auf die einzelnen Körperteile eingegangen und von daher wird's noch egaler,
welche Farbe. Geil, das heißt, die hätten eine schwarze casten können mit weißen Haaren. Storm! Und das hätte genauso gepasst. Oder eine schwarze mit roten Haaren. Oder eine rote mit jetzt
ist oder das eine Indigene.
Also das war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst.
Ich dachte tatsächlich sogar, das ist aus dem Märchen Schneeweißchen und Rosenrot. Ist das ein Spin-off? Ist Rosenrot ein Spin-off von Schneewittchen?
Ist das habe ich mich auch immer gefragt, was das ist. Weil das war früher, als ich klein war. War das ein sehr, sehr populäres Märchen bei uns. Da gab es so eine Verfilmung, aus Tschechien. Ich glaube, eine tschechische Verfilmung.
Ja, diese ganzen Märchen aus dieser, wie hießen das?
Defa-Märchen,
genau.
Ja.
Ich kenne die Verfilmung, wo das dann immer mit diesem Berg-Heini da ist, so, der sich immer ein Stück vom Bart abschneiden lassen muss und dann immer ausrastet.
Ja.
Schneeweißchen und Rosenrot, ja.
Redest du von Mo?
Berghain. Vom Berghain, genau.
Ja, nee, aber das ist witzig. Das habe ich vor 2 Monaten, glaube ich, einfach mal so zufällig im Fernsehen wieder gesehen. Das war sehr, sehr nostalgisch. Das habe ich als Kind wirklich tot geguckt.
Hi, Mo.
Wir haben Mo wieder.
Ja, einfach
wir
weitermachen.
Wir haben ihn wieder.
Ja. Woo! Also für die Zuhörer da draußen, Mo ist gerade die letzten 3 Minuten abgeschmiert mit seinem Rechner und wir lassen einfach laufen, weil heute ist Samstag.
Ja, genau.
Genau, wir kennen das leider schon. Ich finde den Fehler auch nicht. Also wenn da draußen irgendwo einer ist, der echt von sich behauptet, er kann Computer reparieren, melde dich bei mir.
Mo, wir waren gerade dabei herauszufinden oder haben uns die Frage gestellt, ist Schneeweißchen und Rosenrot, ist Rosenrot ein Spin-off von Schneewittchen? Gab es ein Grimmsches Franchise?
Das ist eine gute Frage. Ich bin in den Grimms-Märchen mal so gar nicht drin. Nee? Ja. Als damals der allererste Hänsel und Gretel kam, so diese Neufassung.
Mit Jeremy Renner, ne? Ja, kenne ich.
Ja, da haben ja dann auch alle gesagt, und so. Aber ich habe mich nie mit Märchen auseinandergesetzt. Deswegen dieses Ding mit der Farbe, genau wie Berg gesagt hat. Man kann jetzt sagen, wenn ihr das verfilmt, warum macht ihr das extra anders? Aber wir machen nun mal im Moment alles immer extra anders. Das Erste, was mir aufgefallen ist beim Film, war ja auch, der Film fängt an, ne, da ist ja dieser süße Igel.
Oh, da haben wir alle übrigens an dich gedacht im Kino. Genau. Da meinte Sieben noch so, guck mal, Mo ist auch schon voll drin.
Ja, ich habe mich gefreut. Und dann blättert das Ding um und dann steht da halt, es war einmal ein Königreich, in dem eine tugendhafte Königin und mit ihrem König regierte. Also schon da haben sie es direkt geändert. Also die Königin kommt nicht an erster Stelle, aber in diesem Film kommt sie an erster Stelle, weil wir ja auch eine Schnee Ripley haben und kein altes Märchen haben. So, also insofern ist das doch, man kann sich darüber aufregen und das ist ja auch das, was die Leute machen und das bringt Klicks, aber das eigentlich nicht
es
so
Es ist der Folgentitel, Schnee Ripley muss es sein. es geht nicht anders.
Schön. Also das ist, ich glaube, es wäre jetzt auch, wir sind jetzt leider unfair, weil wir hassen den Film gar nicht so, wie alle Leute vielleicht wollen, dass wir den hassen, weil wenn man ein bisschen Sachverstand da reintut, und das muss ich leider den meisten, die darüber rezensieren, sagen, habt ihr irgendwie verloren. Weil warum willst du diesen, der Film ist nicht schlechter als Cats und ich finde kaum Podcasts über Cats. Also wenn ihr alle noch nicht Cats gesehen habt und ihr echauffiert euch über Schneewittchen, nee, das lasse ich nicht gelten. Das Ding hier ist auch nicht so schlimm wie Emilia Perez.
Ist aber nicht so, dass Cats jetzt gefeiert wurde, Mo. Was ist ein komischer Vergleich?
Nee, aber also wenn du denkst, du
ich
hast gelitten.
Ich verstehe, wo er hin will. Ich verstehe, wo er hin will.
Und du hast Cats nie gesehen, dann hast du auch nicht gelitten.
Na, Cats also, hat halt einfach niemanden. Cats hat halt einfach niemanden hinterm Ofen vorgelockt. Ne?
Der hat niemand gesehen.
Oder so, ja, genau.
Ja. Aber, ja, genau.
Also unabhängig von dem, es ist ja so, unterm Strich ist das bei uns ja auch immer relativ wichtig oder wichtig eigentlich, ist der Film gut und hat er was mit uns gemacht, ja oder nein? Und da, ich bin jetzt mal ganz offen, der ist ja überhaupt nicht für mich gemacht. Das sagen wir in letzter Zeit auch immer wieder mal, aber man muss ja auch fair sein. Kein Mensch erwartet, dass ich Schneewittchen gut finde. Geht ja gar nicht. In welcher Welt soll das funktionieren? Und wenn ich jetzt auf die einzelnen Komponenten angesprochen werde, also sind jetzt die Zwerge super creepy, finde ich nicht. Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Gerade Grumpy fand ich ganz charmant. Der hat mich an Hoggle erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr Hoggle kennt. Das ist der Jim Henson-Zwerg bei Labyrinth. Der sieht eins zu eins genauso aus. Nur dass das eine war halt eine Gummimaske und der ist
Grumpy
CGI.
War doch Tommy Lee Jones, ne? Ich fand, der sah aus wie Tommy Lee Jones, ja? Ne? Nee, war er nicht, aber das ja.
Okay.
Ja.
Nee, es hätte ja sein können, dass auch hier wieder, wie wir es erst bei Electric State hatten, dass jede kleine Rolle von irgendeinem Star gesprochen wurde. Ich habe aber keinen erkannt. Also.
Ja, ich fand.
Ich meine, das wäre ja auch geil gewesen, wenn Dopey plötzlich anfängt zu quatschen, nach 2 Stunden, wo er nichts sagt, und dann sagt er was, und dann ist das irgendeine Stimme, wo wir alle sagen, wow!
Der heißt im Original Dopey.
Lady Gaga. Na, Dopey heißt der.
Ja. Seppel heißt er im Deutschen.
Seppel heißt er im Deutschen.
Ach, Seppel. Übrigens, Seppel.
Ja, ist auch ein bisschen
Fun Fact von Seppel.
Verstehe
Seppel.
Ich nicht. Und stand auch Seppel auf dem Bett?
Nee.
Das macht doch keinen Sinn. Die Namen stehen doch auf den Betten.
Ja, aber das kannst du. Ja.
Also
Seppel,
der Original Seppel übrigens, ne, ganz kurz, in dem alten Film, ich weiß noch, ich fand den immer gruselig. Der sah nämlich aus wie so ein obdachloser Weirdo ohne Haare. Und der sah, ich dachte.
Also wie Rachel Zegler.
Obdachloser Weirdo ohne Haare ist auch
gut. Weiß ich jetzt nicht, Mo, aber ist okay. Das Lustige ist, ich hatte den als ich den Film früher gesehen habe, immer als alten Opa ohne Haare wahrgenommen. Und ich versteht ihr, weil der sah gar nicht jung aus. Er hatte Augenringe und keine Haare mehr. Und ich war ganz verwundert, dass sie plötzlich das Maskottchen von der Mad-Zeitschrift da reingecastet haben in dem Film. Und
Alfred E. Neumann.
Ja, wirklich, sieht so aus. Aber Seppel hat einen eigenen Art bekommen, hallo? Also das haben sie sich nicht nehmen lassen. Er kann jetzt pfeifen wie die Scorpions.
Ja. Aber,
wie Roger Whittaker, ja?
Aber das ist ja so, was du ansprichst, mal so, wenn du so ein paar Aspekte des Films mal nimmst, und ich finde, es ist halt wirklich, hast du ja im Trailer schon gesehen, es ist eine absolute CGI-Schlacht und das finde ich wirklich schlimm. Also ich finde,
optisch ist der nicht schön.
Der ist wirklich, der sieht nicht gut aus, die Zwerge sind auch irgendwie, weiß ich nicht, nicht wie die Design sind, sondern das Problem ist einfach, dass alles, das CGI ist. Du guckst Rachel Zegler zu, wie sie halt alleine in einem grünen Raum singt. Und das ist halt, das siehst du, das überträgt sich. Das. Und die ist schauspielerisch einfach nicht besonders gut. Mm-mm. Zumindest hat sie es bisher in ihrer Karriere noch nicht gezeigt, so richtig. Und das merkst du einfach, dass die ist schon so nicht gut, aber wenn sie in einem Raum steht, wo sie nichts Reales anspielen kann, ist es noch katastrophaler.
Das war doch so auch, Nana hatte doch zwischendurch gesagt, die guckt so komisch ins Leere, und da habe ich gesagt, ja, die guckt so komisch, weil die ganze Zeit grüne Bälle anglotzt. Ja? Wie stellt sich das Reh gerade vor?
Oder die hat das mit dem Schnee wörtlich genommen, weil in einigen Szenen, wenn sie am Tor singt und so und dann ihre Augen so komisch rollen, habe ich auch gedacht, du bist aber high.
Also ihr habt gesagt, der Film sieht beschissen aus, da stimme ich natürlich zu, und es stellt sich ja erneut die Frage, wo sind die 250 Millionen US-Dollar geblieben? Also das ist dem Film einfach überhaupt gar nicht anzusehen, und irgendwie ist es ja...
Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Weißt du, ich glaube, unsere Denke ist falsch. Je schlechter der aussieht, desto teurer ist er, weil das alles eben aus dem Kasten kommt.
Wahrscheinlich,
und diese Rechenpower so viel Geld kostet.
Ja, aber...
Daran muss das liegen.
Aber das ist ja die Frage, warum denn? Du kannst ja für die Hälfte des Geldes kannst du an realen Locations filmen und sieht geiler aus.
Vor allem, wisst ihr noch, da gab es doch diese Szene, wo die plötzlich in einem echten Wald war. Da habe ich mich richtig erschrocken. So. der Wald ist echt.
Das ist strange.
Ich mich darüber gedreht. Hey, was ist denn das jetzt? So richtige Bäume.
Aber auch wie schlecht die den aufbereitet haben. Die haben dann halt mitten in den ganz normalen Mischwald haben die irgendwelchen roten und blauen Blumen reingepflanzt.
Ja, ja.
Das sah so seltsam aus.
Aber das war wirklich komisch. Wenn dieser ganze Wald ist halt, es ist ein Märchen. Ne? Wir reden nicht über Logik. Aber die geht rein, die ist 3 Schritte drin, ist in Mordor, fällt in irgendein Loch, alle, dann kommt der Düsterwald, Angriff, zack, fällt hin.
Habe ich mich richtig erschreckt.
Ja, aber was ist denn das für ein Wald? Und dann fällt die kurz hin, dann kommt ein Reh. Ich finde es ja gut, dass sie die Tiere zumindest so verniedlicht haben, dass man die gar nicht erst in diese Uncanny Valley Region kommt, sondern das sind halt eine Zeichentricktiere. Bambi war auch kurz am Start, fand ich schön. Was die Schildkröte dort gemacht hat, haben wir uns auch gefragt. Ne? Aber gut, reden wir nicht drüber. Und das Geile ist halt, danach... Immer wenn die in den Wald rein und raus sind, ging das ganz normal. Da war plötzlich kein Tentakelmonster mehr.
Die hat dann den richtigen Weg gefunden.
Ach so,
vorher
so.
War es halt dunkel und matschig und dann ging ja plötzlich das Licht an. Ich kann ja auch, ne, das wollte ich noch vorhin sagen, ich kann ja diesem Film überhaupt nicht böse sein. Das ist ja ein veganes Märchen, ist euch ja aufgefallen. Ne? Keiner isst da Fleisch, außer der bösen Königin, und die ist nachher matsch. Also insofern bin ich natürlich pro Schneewittchen und ihre Gang. Aber ich habe mir auch aufgeschrieben, die Optik ist eine absolute Katastrophe. Und ich fand auch deswegen die Zwerge gar nicht creepy. Ich fand die halt einfach hässlich. Und einige der Bewegungen waren halt so, dass du die ganze Zeit, du hast eigentlich hingeguckt, um zu gucken, zappelt da jetzt wirklich einer mit diesen Dots, so wie bei den Affenfilmen? Oder ist das wirklich einfach nur alles aus dem Quarksalat rausgeholt?
Ich glaube, letzteres.
Die haben sich keine Mühe gemacht, Motion Capturing zu machen, glaube ich nicht.
Was ich total geil fand, das war wirklich einer der größten Lachmomente bei uns im Kinosaal für uns selber. Ich weiß nicht mehr, ob's Nane oder ob's Sandro war, als das losging, dass der Plan der Königin ist, dass sie den mit dem Jäger rausschickt und der die dann Kevin killen Hart. Soll. Ja, das ist auch geil.
Das ist Kevin auch geil Hart gewesen.
Aber als sie dann draußen sind und sie dieses ikonische Outfit aus dem Trickfilm anhat und wir uns alle fragen, woher läuft die ganze Zeit rum wie so ein Lump und jetzt hat die auch immer so ein fancy Apfelpflücker-Outfit an.
Ja.
Das war so geil.
Wirklich auch keine Erklärung dafür. Nee, gib mir mal die schönsten Klamotten, die sie hat, damit da ordentlich viel Apple reingehen oder was.
Ja, vor allem
geht sie auch alleine los mit dem Hans da.
Also. Schön auch in Tüdelchen, weil ihr ikonisches Outfit sieht halt aus wie ein 2,50 € Kostüm bei Temu bestellt. Also das Ding geht wirklich gar nicht.
Generell die Ausstattung.
Pünktlich angekommen.
Also auch die Klunker hier von Gal Gadot, das Zeug bestelle ich mir für 5 € vor Natur, damit ich, weißt du, also das...
Nee, also gut, dann müssen wir es aber sagen, da sind sie wenigstens konsistent. Der ganze Film sieht halt scheiße aus, in jeder Form. Also alles, die ganzen, alle Masken, alle Kostüme, alles, was die Leute da auf der Party anhaben. Springe ich mal einmal vor, weil es gerade passt. Ich hätte mir am Ende gespart, diese Diddy-Hommage zu machen. Du kannst doch nicht in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, ein ganzes Dorf in weißen Klamotten auf dem Dorfplatz tanzen lassen. Das schreit doch nach Diddy und Rape in Großbuchstaben. Habe ich auch nicht verstanden. Egal.
Steven hat auf jeden Fall an dieser Stelle gesagt, boah, wäre das anstrengend, wenn ich dort wohnen würde. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Und du hast gesagt, oh, guck mal, die müssen das ganze Konfetti wieder wegkehren.
Und die ganze Zeit Apfelkuchen fressen.
Also ich hätte lieber im dunklen Königreich gewohnt. Also das hinten, das ging mir richtig
auf den Sack. Insofern hatte Gal Gadot genau, ein Punkt, ne, dass es irgendwie nicht die Lösung ist, wenn du den ganzen Dorfleuten andauernd Diabetes schenkst, ne? Das ist halt Quatsch.
Ja. Ja, Gal Gadot oder Rachel Zegler. Wer war denn jetzt hier wirklich das?
Oh, das ist eine gute
Film?
Frage,
oder teilen die
weil
sich
da, darüber haben also, wir uns schon ein bisschen gestritten, tatsächlich. Deswegen, okay. Mach mal den Anfang. Weil wir wissen es ja schon.
Ja, also, ich muss rein vom, ich habe ja die Songs im Original gehört, Rachel Zegler kann singen. Ich mag nicht, was sie singt, aber sie kann das. Sie hat Volumina und sie kann hoch und runter, links und rechts. Gal Gadot kann das nicht. Aber ich habe so herzhaft gelacht, wenn sie das erste Mal ihren Song trällert. Sie hat ja sowieso nur eine Nummer, die zweimal kommt irgendwie so. Ne? Oder zwei Nummern hat sie. Aber eine, die erste, wenn sie dann singt, da gibt es diese eine Stelle, wo sie den Typen, der jetzt Schneewittchen nicht gekillt hat, wo sie sagt, der muss jetzt weg. Und im Original sagt sie, I diminish him und reibt sich so die Hände. Und dann sagt sie so, why? Because, well, I can. Das macht sie 1A exakt so wie Frankenfurter in der Rocky Horror Picture Show. Und ich habe am Boden gelegen. Das sieht genauso aus. Ihre Fresse sieht genauso aus. Brillant. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil sie singt da exakt 30 Sekunden. Dann ist ein Break, dann singt sie nochmal irgendwie 2 Minuten und dann ist das schon um. Das ist alles sehr hölzern, aber der Song und wie sie das macht, ich finde das gar nicht so schlimm. Und für mich sind die beiden tatsächlich, also gesanglich ist Rachel Zegler besser als Gal Gadot und schauspielerisch, ich habe jetzt schon so oft gelesen, sie spielt die böse Hexe nicht böse genug und da war das sogar bei Snowman Snow White. Ja,
Charlize Theron ist halt auch eine andere Liga. War, ne?
Ja, selbstverständlich. Und dass Gal Gadot keine tolle Schauspielerin ist, hallo, das wissen wir doch. Die ist wegen ihrer Looks. Ich meine, in allen ihren Filmen hat sie diese clunky Sätze, diese Sätze, die irgendwie unschön aus ihrem Mund poltern, bei dem man nicht weiß, hast du das nicht genug geübt oder haben sie dir nicht gesagt, wie du es sagen sollst? Es wirkt halt irgendwie komisch. Und dafür fand ich, ist das bisschen Gesinge, was sie macht, noch total okay. Wie alles in diesem Film. Wenn ich ein 12-jähriger Junge wäre mit Tütü, hätte ich das wahrscheinlich gefeiert.
Ja. Also ich kann dann dazu sagen, ich fand Rachel Zegler halt wirklich nicht gut, unterdurchschnittlich. Völlig die Performance von ihr, die schauspielerische Leistung ist blass, die Ausstrahlung hat nicht gestimmt, die wird vor allen Dingen dieser ikonischen Trickfilmfigur Schneewittchen so gar nicht gerecht, finde ich. Aber sie ist jetzt halt, ja, so, denn im Endeffekt so egal, dass es einem wirklich einfach nur gleichgültig sein kann. Mhm. Und ich hatte mit Gal Gadots Performance Spaß. Ich mochte, wie die Figur angelegt ist. Ich fand, sie hatte immer so ein arrogantes Lächeln drauf, war nicht zu bitter bierernst und war aber trotzdem irgendwie fies. Und die hat das wirklich mit so einem, ja, mit einer schönen Sarkasmus irgendwie gespielt. Und ich fand den Look gelungen von ihr und wie sie da performt und dass die das bisschen an Szenen, was sie hat, weil sie ist ja, sag mal, in der Masse der Szenen deutlich unterlegen und hat weniger Screentime. Und ich fand, das war das richtige Maß. Das war die einzige Figur, mit der ich irgendwie Spaß hatte. Irgendwie. Das mochte ich. Und alle anderen spielen ja wirklich gar keine Wurst. Also dieser komische Robin Hood Typ da, das ist ja wirklich.
Da kommen wir gleich nochmal zu.
Ey, Jonathan, Mann, welch klangvoller Name.
Der sah schon optisch so aus, als wäre er aus dem Computer. Es ist sowas, der hat immer so viel zu viel Weichzeichner auf sich drauf und so, ganz furchtbar. Naja, also das ist mein Pick dazu.
Ja, ich lieg wahrscheinlich irgendwo zwischen euch beiden. Was
das ist unsere Lieblingsposition?
Ja, da fühle ich mich auch. Da fühle ich mich auch am wohlsten. Von beiden Seiten warm.
Ein belegtes Brot mit Steven.
Steven. Ich fand das auch okay, was sie gemacht hat. Solide. Und sehe es aber auch wie Mo, dass sie halt einfach keine gute Schauspielerin ist, aber irgendwie hat das in der Rolle einigermaßen funktioniert. Ich muss wirklich sagen, es gab ja so ein paar Lobgesänge auf Rachel Zegler, wobei ich denke, dass das irgendwie bezahlte Kritiker von Disney waren, die da irgendwie diese riesen Lobgesänge rausgehauen haben, dass die irgendwie zauberhaft war und dass sie
atemberaubend,
ja, genau. Ja, ja. Und dann denke ich mir so, nee, echt nicht, also die hatte für mich überhaupt gar keine Chemie. Ich sehe das da ähnlich wie Berg. Die hat die Rolle nicht ausgefüllt. Die hat auch teilweise so strange overacted an manchen Stellen. Und bis auf den Gesang, den ich ja nicht im Original gehört habe, aber wo ich ja jetzt zumindest weiß, dass sie das halt kann, scheint da nicht viel richtig Gutes dran gewesen zu sein.
Stimmt ja, ihr hattet ja da auch eine Synchro, ne? Deutsche Lieder, ne?
Ja, ganz schlimm war das.
Das hat ja dann auch die andere Frau gesungen, ja.
Ich habe mir tatsächlich jetzt vor dem Cast nochmal die Mühe gemacht und die Songs mir reingezogen, die es auf YouTube gibt. Könnt ihr ruhig auch mal machen. Alleine schon, ne, das befriedigende Gefühl, Steven, dass es endlich lippensynchron ist, macht die Szene schon besser, weil die haben, also die haben sich keine Mühe gegeben in dem Film. Die haben einfach drüber gesungen, so, weißt du. Aber ja,
das muss man wirklich sagen. Also gerade wenn ich habe jetzt wirklich gerade den frischen Vergleich. Gut, das ist jetzt nicht ganz 1:1, aber bei Vaiana, da, klar, die haben ja das zum Originalgesang, haben die auch das Lippensynchron animiert, also ist es schon ein Vergleich, den man ziehen kann. Da ist es viel besser.
Ja.
Wirklich viel, viel besser, diese eingedeutschten
Sachen. Und dann immer diese nahen Aufnahmen. Du guckst auf den Mund und es passt nicht mit dem zusammen, was dort gerade gesungen wird. Das hat mich wahnsinnig gemacht und das ist mir sonst nie aufgefallen in solchen Filmen.
Es liegt natürlich auch am Konflikt. Das war zum Beispiel, wenn ihr euch erinnert an diesen neuen Song, dieser Song von dem Jäger, war das nicht so. Aber die haben halt die Songs, die es im Original-Trickfilm auch schon gab, eben auch 1:1 so rübergenommen, ne? Also die haben den Text halt nicht angepasst oder verändert. Aber wie gesagt, wenn ihr euch, was hatte ich denn erst rumgeschickt, Leute? Wie hieß denn der Song? Make a Wish oder sowas, ne? Dieser Opening-Song von ihr, wo sie ihre Mutter verloren hat, super gesungen. Also ich mag einfach auch ihre Stimme. Ich mochte sie auch schon in Hunger Games. Ich habe West Side Story nicht gesehen, aber es liegt daran, dass ich mir das wahrscheinlich nicht angucken kann. Aber das kann die. Und ich finde auch tatsächlich, da merkst du in diesen Szenen, da legt die so viel Schauspieltalent rein. Das kann die halt verbal, kann die das einfach nicht lösen, finde ich. Da hat sie keine Ausstrahlung. Aber man muss ehrlich sagen, ich hatte ganz große Probleme mit Gal Gadot. Ich finde, die Frau kann gar nichts außer gut aussehen. Wenn die den Mund aufmacht, habe ich sofort ganz viel Cringe. In keinem Film kann ich die Frau ernst nehmen. Die ist halt ein Wonder Woman Casting per se, weil dieses naive, unschuldige Engelsgleiche, das kann die halt so verkörpern. Aber ich weiß es nicht. Die wirkte die ganze Zeit so wie eine ganz liebe Frau, die gut aussieht, die sagt, oh, jetzt kann ich endlich meine Böse spielen. Und hatte immer dieses Schelmische drauf, wo ich mir dachte so, ey, so als weiß nicht, 10-jähriges Mädchen würde ich das bestimmt voll cool finden, aber alles andere, nee, bei mir, ich habe die ganze Zeit so ein ganz kleines bisschen Fremdscham empfunden bei ihr.
Komm, und vor allem, such dein inneres 10-jähriges Mädchen.
Das, na, das ist schwierig zu finden. Das klingt auch komisch. Aber nee, wisst ihr auch, und die hat so affektiert gespielt, das hat mich so an Rambo 2 oder Rambo 3 erinnert. Weißt du, Sylvester Stallone so, Rambo, und dann dreht er sich ja immer so um.
Ey, sag, ne? sag mal, disst du jetzt hier Rambo?
Ja, Sylvester Stallone ich kann man mittlerweile los. Auch ein bisschen...
Dann nehmen wenigstens den fünften.
Nein, aber ihr wisst doch, was ich meine, oder? Rambo dreht sich
fünftes
immer...
Fünftes Meisterwerk!
Fresse! Ja, Rambo dreht großartig. Sich ja immer so affektiert, so immer in die Kamera. Der macht keine normalen Bewegungen, sondern der macht immer, wenn er die Hände hochmacht, dann macht er halt den. So, weißt du? Und das ist halt immer so. Und die hat auch immer so gespielt. Und dann, wenn sie sich umgedreht hat, böse geguckt. So, oh, ich dachte mir die ganze Zeit so, Mann, mach das doch mal ein bisschen subtiler. Aber okay, wir sind in einem Disney-Film. Ich fand sie ein bisschen... Ich fand sie ganz schön scheiße. Ja. Aber gut, egal. Also,
Was ich richtig schlimm fand, war und ist die dumme Idee, diesen Sideplot da einzubauen mit den Banditen, die für nichts gut sind. Das sind ja, ich habe das ja gelernt, das hat, wie hier heißt der alte Zwerg mit der Brille in Deutsch? Besserwisser? Oder was? Wahrscheinlich. Der hat Chef, uns ja erklärt, das sind Chef, ja keine Banditen,
ja, Chef.
Sondern das sind ja Schauspieler, die durch die Gier der Königin kein Einkommen mehr haben und sich deshalb gezwungen sehen, ihre ethische Moral hinter sich zu lassen und zu stehlen. Ja, nur, dass ihr das wisst, das sind keine Banditen, die können da gar nichts für. Die kommen nach einer Stunde ins Bild gelatscht, er gleich direkt so, oh, du hast mich wohl für den Ritter in der edlen Rüstung gehalten und sie so, keine Sorge, das denkt keiner von dir. Ja, genau. Warum bist du da? Keiner, also er darf reden, Jonathan darf reden, der Typ, der keine Armbrust hat, darf reden, also der einzige Kleinwüchsige hier in diesem Film darf reden und alle anderen sagen nichts und das sind 10 andere oder so.
Kommen wir also jetzt zu dem besten Punkt des Films, ja? Die haben, was für eine Debatten, castet kleinwüchsige, bla, Peter Dinklage, Hals, Maul. Wir haben Dave Grohl den Mini-Banditen bekommen. Und ganz im Ernst, immer wenn er da war, wir haben, also ich habe mich sehr gefreut. Er sah nämlich die ganze Zeit aus wie, I've got another confession to make. Ich habe nur gewartet, bis der loslegt. Es war einfach Dave Grohl. Der kleine Dave Grohl. Oder?
Von, hab ich auch gedacht. Ja, das ist
geil.
Ich dachte, ich wäre der Einzige. Nein. Das ist auf jeden Fall Mini-David Grohl, Mini-Me. Großartig.
Der hat auch richtig viel zu tun. Am Ende, der hat den letzten goldenen Schuss gemacht eigentlich,
ja?
Ne?
Ja, der ist Deus Ex Machina.
Deus Ex Grohl Machina.
Ja, ja, der ist wie der Junge, der Nagini umbringt am Ende von, wir wollen nicht spoilern, aber ja, der hatte den wichtigsten Move hinterher und schreit dann nochmal von der Kanzel, von diesem Schloss, großen Schloss. Und bei Jonathan habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, das ist halt wirklich Dr. Lauch in per se. Und dann kommt diese Szene, wo er sie doch küsst. Ich dachte, die wollten wollten sie weglassen. Also ich habe gedacht,
ja, das war sinnlos,
dann,
ne?
Euch mit dem Apfel schon so schwer. Jetzt kommt diese Knutscherei-Szene, die ja als übergriffig dann quasi in der Vorpresse von Rachel Zegler selber da irgendwie so kolportiert wurde. Und dann knutscht er sie, sie steht auf. Aber auch dann, um nur gleich zu sagen, ich muss eben noch schnell die Königin killen. Ich habe euch vorhin schon mal gerettet, jetzt machen wir es nochmal.
Nee, Berg.
Danach komme ich zu dir.
Okay. Was bitte? Ist das ein Song?
Ja. Also natürlich ist das mit dem Apfel vorlagengetreu, aber wenn man aus dem naiven kleinen Schneewittchen eine Bossbitch macht, die dann am Ende halt nicht durchblickt, dass sie in diesen verkackten Apfel nicht reinbeißen darf, dann ist das irgendwie
auch ein bisschen strange. Das war ein Pink Lady. Ja, das war einfach der ganze Film ist gespurzt
von Pink Lady. Na dann muss man da reinbeißen. Und vor allem dieser ganze, ich nenne es jetzt mal Story-Arc, wo sie dann halt in diesen Schlaf fällt, der hat ja auch gar keine Fallhöhe, weil der halt 2,5 Minuten später schon wieder aufgelöst wird. Also
ja, aber genau diese ganzen Momente haben ja keine Fallhöhe, weil von dem Moment, wo sie quasi, ich bin wach, hallo, ich bin wieder da, bis hin, wir müssen die Königin killen oder stellen, wir, ne, von killen wird ja hier nicht geredet, vergehen 7 Minuten. Also ich meine,
ja, das stimmt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken, Sandro. Ich wollte es nämlich schon, als wir drüber gesprochen haben, du haust dauernd Pink Lady raus. Aber der Apfel im Film ist doch eigentlich ganz klar, ich glaube, Red Delicious, heißt das Red Delicious?
Ich kenne nur
Pink. Also es ist keine Pink Lady, weil Pink Lady, die haben so einen rosanen Touch. Diese richtig wie gemalten Wachs, roten Wachs, ja? Also, das ist eine andere Sorte.
Ich will halt ein Pink Lady Endorsement ranziehen, Berg, deswegen droppe ich das so oft.
Da bin ich allergisch gegen.
Man muss was, mal runtergebrochen, was kann man von so einem Film erwarten, auch wenn wir nicht die Zielgruppe sind? Ich mag Fantasy, Gedöns und so märchenhafte Sachen. Und ich finde, der Film hatte nicht viel Vibes darin. Und also nicht, der hatte nicht so einen Märchenflair. Auch wenn mal wieder, auch wenn hier und da mal ein paar Szenerien und Farben und sowas schön waren, aber es gab zwei Szenen, wo ich gesagt habe, ach, das hat mir richtig gut gefallen. Und das war natürlich einmal Hi-Ho und alles, was im Bergwerk stattgefunden hat, weil das war auch so überkandidelt Fantasy plötzlich. Dieser riesen Diamantenbergwerk war mal ganz plötzlich im Erebor.
Oder in Gringotts unten. Also das kann sie jetzt aussuchen.
Genau. Und tatsächlich die Szene, die du gerade angesprochen hast, Steven, auch wenn sie mega blöd war und gar nicht zur Figur gepasst hat, aber ich fand die Verwandlung in die alte Hexe und dann dieses Face-Off, auch wenn das alles mega bescheuert eigentlich ist, weil sie hätte ja auch einfach mit dem Stock eine überziehen können und egal, aber dieser Moment mit der Hexe und dem Apfel, das hatte irgendwie was Märchenhaftes.
Ich hab's das vergessen. Fand ich cool. Ich hab's vergessen und jetzt erinnerst du mich wieder dran. Ja, mir ging's genauso. Das war der Moment im Film, wo ich dachte, das fühle ich.
Ja, irgendwie schon.
Ist irgendwie gut gemacht.
Ja, sie ist halt leider tatsächlich, wie Sandra gesagt hat, dafür, dass sie die böse Königin ist, ist sie halt dumm wie Stulle, weil sie könnte einfach das Balk auch richtig vergiften und dann wäre Ende. Ne, sie kann das, ja, sie kann ja sagen,
mit der Logik brauchen wir nicht rangehen, das ist das Problem von sehr, sehr vielen Märchen und Filmen.
Aber ich habe ja anfangs schon alles entschuldigt, was ich sage, weil ich gar nicht die Zielgruppe bin und dafür finde ich, bin ich schon sehr gnädig.
Top. Ja, das stimmt.
Und es ist auch meine erste Disney-Live-Verfilmung, weil ich mir die anderen ja alle geklemmt habe, weil ich auch die Original-Disney-Filme nicht kenne, weil die da die ganze Zeit singen. Deswegen, ihr könnt euch kaum vorstellen, wie sehr ich hier mich in Gefahr
bin. Sag mal, was reißt denn jetzt eigentlich die Fresse auf? Wir haben nur wegen dir den Film geguckt.
Also, ja, weil wir darüber reden müssen.
Ja, genau.
Ja, ich habe das auch
Spaß
ein paar Mal
gemacht
bereut.
Bis jetzt.
Ja, das hast du schon. Ja.
Siehst du, also ich will euch ja auch nur dazu kriegen, dass ihr Cats guckt.
Den hab
ich
doch gesehen.
Und ich habe Sandro den als Hausaufgabe gegeben.
Da hast du mir, den habe ich doch gesehen. Oder habe ich den wegen dir geguckt?
Ja, ich habe dir den gegeben. Okay. In der Hausaufgabenfolge. Und du warst
gegeben.
Richtig pissig.
Physisch gegeben.
Berechtigterweise. Naja. Ja. Wenn du nicht mal Swiftie bist, gut, dann kannst du dem Film gar nichts abgewinnen.
Stimmt.
Ich stimme mit ein. Das ist ein Film, von dem ich vorher nichts erwartet habe, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich glaube, der kann auf einer ganz, wie sag mal, ganz einfachen, primitiven Ebene für Kinder funktionieren. Aber er könnte auch deutlich besser sein. Also wenn du jetzt den einfach von der Ausstattung, von Kulissen, von den Farben, von der Liebe zum Detail, von der Fantasie so gemacht hättest wie Wicked zum Beispiel, wäre der viel besser. Mhm. Der Vergleich bietet sich so ein bisschen an.
Mhm. Ja, und allen also, Hans-Uwes, tut mir leid, Steven, mach du erstmal.
Ja, alles gut. Also ich stimme da komplett mit ein und frag mich halt auch, welcher Praktikant auf den Entsättigungsknopf gefallen ist, weil das, also wo sind die Farben in diesem Film? Also es gibt immer mal Momente und da stimme ich jetzt zum Beispiel Sandro zu, diese Lorenfahrt da unten, das ist schon ganz charmant und da kommt ein bisschen Magie rüber und das sieht cool aus, aber wenn man sich da mal diesen Schloss-Innenhof teilweise anguckt, ich meine, es sieht aus, als wenn da ein paar Cosplayer sich Samstagnachmittag zusammengestellt hätten mit ein paar Pappkartons. Überhaupt, also da kommt nichts rüber und ich frage mich, also
stimmt, ich erinnere mich an den Moment, wo Sandro sagt, ey, guck mal an das Tor dort, dann haben sie doch vorher mit schwarzer Farbe was dran gesprüht.
Nee, das sah aus, als wären sie mit dem Airbrush abgerutscht, so, weißt du, das ist, ey, generell, wo ist die Zeit der Sets hin? Ey, erinnert euch mal an Hook oder solche Filme damals, ne, wo die einfach so, oder wegen Fluch der Karibik oder so. Keine Ahnung, was passiert ist. Und das war ein Disney-Film, Fluch der Karibik. Das darf man nicht vergessen, so, ne? Also, ich weiß es nicht, warum. Vielleicht liegt es an den Sehgewohnheiten, dass die Menschen so, so leicht bedienen. Also, dass man einfach so leicht zufriedengestellt wird durch so einen CGI-Quark, aber.
Ja, aber das ist ja so absoluter Trugschluss. Okay, die Leute sind leicht zufriedenzustellen, dann lass sie auch mit wenig Liebe zum Detail irgendwie zufriedenstellen. Aber warum ist es dann trotzdem so teuer?
Ja, wie Mo schon sagte.
Dann nehme ich doch wenig Geld in die Hand und rotz irgendwas hin, was funktioniert. Und dann kann ich wenigstens so, die Leute fressen das ja trotzdem und dann war es wenigstens günstig.
Ich glaube, dass katastrophale Produktionen sind, wo die reingehen, schlechtes Drehbuch, unvorbereitet, umgedreht, Nachdrehs, 2 Jahre in der Entwicklung. Das ist nicht wie Ridley Scott.
Weil die einfach für alles.
Guck mal, Ridley Scott dreht Gladiator 2 in 30 Tagen runter, so, ne? Also das kann man einfach, die machen halt einfach handwerkliche Fehler. Da steckt keine Liebe drin. Mark Webb hat diesen Film gemacht. Und der kann ja eigentlich was, auch wenn das kein herausragender Regisseur ist, aber 500 Days of Summer ist ein Film mit einer Handschrift und die Spider-Man-Filme waren jetzt auch nicht so verkehrt. Da hätte auch, weißt du, der Hans-Uwe aus der Nachbarschaft da sitzen können. Das ist vollkommen Wurst.
Naja. Ja, aber die lassen sich auch meiner Meinung nach, lassen die sich alle über den Tisch ziehen. Sie kriegen nichts für ihr Geld und das fällt ihnen offensichtlich nicht auf, weil die Leute, die da wirklich was zu sagen haben, nicht mehr vom Fach sind. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Wenn du dir anguckst, welche Leute da mitmachen, das sind nicht die Leute, die richtig vom Fach sind, sondern das sind irgendwelche neuen heißen Typen, die da jetzt an die Macht kommen, beziehungsweise die Kinder von irgendwem, der Onkel von irgendwem, die Tante von, der Milchmann von irgendwem, und die haben alle eine Idee und dann kaufen wir uns die ab und dann, und diese Nachdrehs, die sind ja offensichtlich, die kannst du ja auch im Film tatsächlich platzieren, wo die stattgefunden haben. Die haben sich ja sogar bei der Frisur von Rachel Zegler verarschen lassen. Die alleine hat wahrscheinlich schon 50.000 gekostet, diese hässliche Frise ständig nachzustutzen, und die ist einfach Augenkrebs. Autsch!
Ja, das stimmt.
Ja.
Also stimmt.
Naja, was mehr als einmal aufgefallen.
Was ich noch zu diesem ganzen, ich finde das sehr schön, dass wir uns kaum auf dieses Debattenthema und kulturelle Aneignung und sowas gestützt haben. Aber das kann man ja vielleicht am Ende des Tages auch nochmal sagen. Hört doch einfach mal auf. Also, ich sag nicht ihr da draußen, nicht ihr Hörer. Ihr seid ja alle schlau zum Glück. Sonst würdet ihr das ja nicht hören. Es gibt so, macht einfach für die People of Color da draußen, die ihr erreichen wollt, die interessiert das einen Scheißdreck, dass ihr Schneewittchen mit einer People of Color Schauspielerin besetzt. Ich persönlich als weißer Cis-Mann aus Deutschland, ich würde gern mal was Neues sehen. Bringt doch mal People of Color mit ihren eigenen Legenden und Märchen. Da gibt's bestimmt noch welche, die wir hier gar nicht kennen, in die Kinos, und melkt nicht die ganze Zeit diese komischen alten Grimm-Klassiker oder Disney-Dinger durch. Ihr merkt doch, dass das so gar nicht mehr funktioniert. Also man kann das Thema doch einfach komplett wunderschön umgehen, indem man einfach neue Geschichten erzählt. Und dann stürzt auch niemand, dass der Cast divers ist. Aber ich verstehe es halt einfach nicht.
Das fällt mir immer wieder auf. Ich gucke ja, wie ihr wisst, viele britische Serien. Ihr habt ja jetzt auch Adolescence gesehen, erst vor kurzem und so. Und vielleicht triggert das mal wieder was. Wenn ihr eine britische Serie seht oder einen britischen Film, dann sind da People of Color drinne, da sind Leute mit Handicaps drinne, da sind Leute, die nicht der Norm entsprechen drinne, und zwar immer total normal, weil die das einfach schon seit 40 Jahren so machen.
Ja.
Und das ist nie irgendwie der Zacken, der auffällt. Und bei jeder amerikanischen Produktion der letzten 10 Jahre ist das der Zacken, der auffällt. Weil du kannst sicher sein, ne, wir haben gerade aktuell die Snape-Debatte, dass sie sich den einzigen Charakter rauspicken, bei dem sie es nicht machen sollten, und machen den dann zu einem People of Color und versuchen das dann über 5 Jahre zu verteidigen, bis dann der Film rauskommt und dann stellt sich raus, ist nicht so richtig gut gelungen.
Ja, und dann ist er am Ende des Tages vielleicht einfach kein guter Schauspieler, und aber darüber wird gar nicht mehr gesprochen, weil die Debatte, das Handwerk nämlich überstrahlt.
Vielleicht ist das, und vielleicht unterschätzen wir das, der Hass, den diese Sachen kriegen, ist vielleicht auch ein Motor, den die haben wollen. Vielleicht kann man Hass der Massen steuerrechtlich absetzen in den Staaten. Ich bin da nicht so drin im Finanzthema. Kann ja sein, weiß ich nicht. Aber dann machen sie alles richtig. Also Hut ab. Das geht ja gut ab.
So. Hey, ho.
Wow.
Gut. Ich muss meinen Bus kriegen. Ihr habt noch zu tun.
Stimmt, ja. Wir reden ja jetzt über eine sehr gute Darstellung von Homosexualität in einer sehr populären Serie.
Oh. Hm. Ist das so?
Hm. Unter anderem. Das ist so. Neben vielen, vielen Teilaspekten eine der schönsten Sachen an dieser Serie, muss ich tatsächlich schon mal vorweggreifen.
Gut.
Also in diesem Sinne kuschel ich mich jetzt zusammen mit Mo hinten auf die letzte Bank im Bus. Und überlasse das Feld den anderen beiden hier. Die werden jetzt nämlich Severance Staffel 2 mit euch besprechen.
Wir gehen fummeln.
Macht's mal gut, ihr zwei Süßen.
Fang da an zu weinen.
Das ist also dieses Intro, ne?
Ich saß aber auch im Bus immer hinten, ne? Da ist man so schön hochgesprungen.
Die Hintensitzer.
Ja, da saßen die coolen. Mo.
Ja.
Ach so. Ja. Nee, stimmt, vorne wird einem nicht schlecht, so war das, ne?
Ja, es gab immer diese Penetranten, die mit dem Fahrer gesprochen haben. Das war's bestimmt, so einer warst du bestimmt.
Mir ist tatsächlich im Bus immer gerne schlecht geworden, ja. Ich konnte auch im Auto nicht hinten sitzen, als ich klein war.
So,
tschüss.
So, verkrümelt euch.
Tschüss.
Macht's gut. Ja, aber wie Steven schon gesagt hat, ne? Also es geht um die Musik bei Severance, die macht schon viel. Und ich finde, die ist halt A, eigen, und B, macht die an den richtigen Stellen die Emotionen, rückt die dorthin, wo sie hin soll. Das finde ich eigentlich ganz geil. muss ich sagen.
Ja. Wie sind wir jetzt bei der Musik von Severance gelandet?
Ja, na, das hat Steven hat das doch gerade intoniert.
Nee, der hat doch gerade Careless Whisper gesungen. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
Nee. Nein. Das war die Melodie von Severance.
Ja. Okay.
Gut. Severance, Staffel 2. Witzig ist, wir können natürlich jetzt, und machen wir auch, wir reden jetzt nur ganz kurz mal so über unsere Eindrücke, spoilerfrei, aber natürlich kann man die zweite Staffel nicht besprechen, ohne wahnsinnig viel aus der ersten zu spoilern. Und es wird auch gar keinen Spaß machen. Also, deswegen, Staffel 2 von Severance haben wir ja jetzt endlich bekommen. Ist auf Apple TV Plus wöchentlich ausgestrahlt worden. Und was ich gleich mal sagen muss, also wenn du da direkt eingestiegen wärst mit der ersten Folge, die halt wirklich nicht viel von den Cliffhangern, die wir in Staffel 1 im Finale haben, auflöst, sondern erst fuck you eine Woche später in Folge 2 so richtig reingeht, das ist schon ein Move wieder.
War tatsächlich bei mir so. Beziehungsweise wir hatten eine Zusammenfassung geschaut, gibt's ja auf YouTube diverse. Ne, 3 Jahre ist es her, das kann man bei so einer Serie schon mal machen, aber waren zu faul jetzt nochmal die 8 Folgen, glaube ich, waren es, oder 9 Folgen auch der ersten Staffel zu 9, schauen.
Ja.
War ein Fehler, hat sich auch herausgestellt, aber man ist dann schon wieder doch ganz gut reingekommen. Hat aber auch Eier gehabt, dass die direkt wieder so reingegangen sind.
Ja, also das habe ich ja jetzt vor ein paar Folgen ja hier schon erzählt, dass ich die erste Staffel nochmal dann wirklich geschaut habe. Und das war wirklich gut. Also ich muss wirklich zugeben, wir alle haben noch meine geharnischte Sprachnachricht im Ohr an dich. Das hat mir wirklich ein bisschen die Wertung verhagelt, dass das Ende so offen ist. Ja, die Cliffhanger sind gut und machen genau, was sie sollen, aber es war halt auch für mich persönlich so unbefriedigend, dass das echt einen Punkt gekostet hat. Ich habe beim Rewatch einen Punkt mehr vergeben und habe die erste Staffel mit 9,5 bewertet, weil die beim zweiten Mal gucken mich so weggehauen hat. Und auch meiner Sofabekleidung ging es auch so. Wir saßen wirklich da und haben es nicht fassen können, wie gut das ist. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Und dann sind wir in echt 3 Jahre später erst in Staffel 2. Das ist schon übel, weil die Cliffhanger in Staffel 1 sind wirklich brutal. Und da 3 Jahre drauf warten, das ist schon Folter.
Ja, da sagst du was. Wie wollen wir uns dem Monster denn nähern? Willst du nochmal, du meintest, wir machen erstmal ein kurzes Fazit oder willst du nochmal kurz was zum Inhalt sagen?
Ich würde gleich kurzes Fazit ziehen, weil, wie gesagt, man kann jetzt nichts verraten. Die Prämisse von Severance, falls ihr es nicht kennt und nicht gesehen habt, dann macht es, guckt es. Die Prämisse von der Serie ist einfach, dass es die Idee gibt, in einer Firma namens Lumen ist es möglich, dass man durch einen Chip im Gehirn sozusagen sein Ich aufteilen kann in ein Arbeits-Ich, der Inni, und ein Privat-Ich, der Auti. Und wenn du quasi als normale Person von zu Hause auf Arbeit fährst, stehst du im Fahrstuhl und das nächste, was du weißt, ist, dass du nach 8 Stunden Arbeit aus diesem Fahrstuhl wieder herauskommst. Was in der Etage, wo du arbeitest, passiert ist, weißt du nicht mehr. Das heißt, 100%ige Abkapselung aller Gedanken und Gefühle zwischen diesen beiden Welten. Und das Blöde daran ist aber, wo du sofort dann halt drüber nachdenkst, ja, was macht denn derjenige, der früh aus dem Fahrstuhl kommt und arbeitet und in den Fahrstuhl reingeht und das nächste, was er weiß, ist, dass er wieder mit Arbeiten anfängt, weil er wieder aus dem Fahrstuhl rauskommt. Und das ist halt ja das Problem. Wie kriegst du denn so ein Ich dazu, hallo, du existierst nur um zu arbeiten, mach das doch bitte ordentlich. Und in der ersten Staffel geht's halt viel darum, wie passiert das überhaupt, den Willen so zu brechen, dass die überhaupt bereit sind, 8 Stunden zu arbeiten?
Genau. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, dass diese Firma Lumen auf der Suche ist nach der perfekten Work-Life-Balance für ihre Angestellten, auf Kosten ihrer Angestellten, das müsste man ja eigentlich eher sagen. Und das klingt ja eigentlich erstmal so von dem, wie es dir verkauft wird, sehr angenehm. Ne? Deine Persönlichkeit wird über ein Gehirnchip-Implantat halt gespalten. Dein Auti, also ne, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier nicht auf Arbeit, also bin ich mein Auti, Ich genieße alle meine Freizeitannehmlichkeiten, super cool. Und mein Inni, den kenne ich ja eh nicht, so gesagt. Also das Bewusstsein habe ich ja nicht. Der sitzt in so einem trostlosen, fensterlosen Raum mit einem nie endenden Büroalltag und geht seiner sektenähnlichen Arbeit danach, wie sich dann irgendwann herausstellt. Aber das kann
was mir, ich aber ja auch nicht weiß, weil
genau,
ich,
das kann mir das, weil, und das kann mir ja auch vollkommen egal sein.
Trennung. Ich weiß nicht, was der macht den ganzen Tag auf Arbeit.
Genau.
Du weißt nur, am Ende des Monats kriegst du halt ein paar Tausender aufs Konto.
Naja, man weiß schon ein bisschen, also gerade jetzt in Staffel 2 merkt man ja, es gibt dieses Severance-Programm ist ja nur ein Teil von Lumen, man weiß ja schon ungefähr, was diese Firma macht, aber man weiß es halt nicht, was für menschliche Abgründe eigentlich hinter dem Programm als solches stehen. Ne?
Ja. Genau, und in das führt dich erstmal Staffel 1 sehr ein, und das, was eben hervorzuheben ist, die Serie ist wahnsinnig stilsicher. Die arbeiten ganz viel mit einfachen Strukturen, coolen Perspektiven, klaren Farbtrennungen, Symbolik von Farben, ganz viel Dualität zwischen eben diese, um das darzustellen, diese Gespaltenheit in zwei Welten. Das macht die wahnsinnig gut und ist dabei sehr mysteriös. Also was alles auf dieser Arbeitsebene stattfindet, die Arbeit, die die machen schon an sich, wo niemand weiß, was soll das überhaupt. Wir erfahren es auch in Staffel 1 einfach nicht. Und dann versuchen natürlich diese Arbeits-Ichs dann diese Welt zu erkunden und nach draußen zu gelangen, und was geht da ab und was ist in diesen Abteilungen. Das ist alles sehr, sehr, sehr mysteriös und macht sehr, sehr viele Fragezeichen auf. Also das ist so eine Serie, wo ich nebenbei ein Handy-Notiz aufhab, wo ich mir jede Frage, die in meinem Kopf aufploppt, einfach notiere und hoffe, dass die irgendwann mal beantwortet wird.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr clevere und sehr fordernde Serie, kein Second-Screen-Erlebnis. Und was ich cool finde, Berg, bevor wir in den Spoiler-Part springen, würde ich dir direkt mal die Frage stellen, weil wir sitzen jetzt hier als unsere Outies. Würdest du das machen?
Ich wusste, dass du es mich irgendwann fragen wirst. Ich habe so oft drüber nachgedacht und ich habe keine Antwort für dich. Ich weiß, mir kann es doch total egal sein am Ende, weil ich davon nichts weiß.
Eigentlich schon, ne? Aber dir ist dann immer die Frage, wie viel macht deine Tätigkeit oder dein Beruf, wie viel ist das Teil deiner Persönlichkeit? Ich glaube, so lässt sich nur die Frage beantworten, weil wenn dein Job dir wirklich scheißegal ist und du ein okayes Leben führst, dann willst du es sofort machen. Aber wenn du mit deinem Job so ein bisschen auch identitär verbunden bist und wenn das Teil deines Charakters ist, was machst du? Ja, ich bin der und der, das sind meine Hobbys und ich arbeite das. Wenn du das von dir heraus so sagst, dann ist das ja auch irgendwie ein Teil deiner Persönlichkeit, und dann ist es, glaube ich, falsch, das zu machen, weil dann spaltest du etwas von dir ab, was eigentlich...
Ja, also ob bewusst oder unbewusst ist es das immer, auch wenn du jetzt vielleicht, also da musst du ja wirklich einen stumpfen Job machen, wo du wirklich nur keine Ahnung, Zahlen in eine Tabelle einträgst den ganzen Tag, dann würde ich sagen, ja, mach sofort. Aber alles andere
oder rein auch, wenn du
dich
überlegst,
ja, und formt dich, ne? Ja, persönlich.
Oder wenn, das ist ja auch nur der Geist, wenn du darüber nachdenkst, wenn du einen körperlich sehr, sehr schweren Beruf machst. Das ist eigentlich so das Lustige. Da hätte ich immer gedacht, wenn die jetzt alle den ganzen Tag auf dem Bau wären, so, dann kommt der Audi kommt aus dem Fahrstuhl raus und weiß nicht, was er gemacht hat. Oh, scheiße, was ist mit meinem Rücken? So, was habe ich gemacht? Hände komplett blutig und Blasen an den Zehen. Und hat keinen Schimmer.
Das ist schon schwierig. Ja. Aber sagen wir mal so, also ich bin ja schon, so von meiner Einstellung her, ist für mich schon, ja, Job ist halt Job. Und das muss auch nicht Spaß machen und das muss auch nicht super lebenserfüllend sein, sondern es ist halt einfach am Ende des Tages meistens schon für eigentlich einen Großteil der Menschen Erwerbsarbeit, um eben Geld zu verdienen, um ihr Leben zu bestreiten. Und das muss man so ein Stück weit auch akzeptieren können. Ich finde halt immer furchtbar diese Leute, die sagen, ja, und der Beruf muss mir Spaß machen und ich muss da meine Erfüllung finden. Und das ist alles ein bisschen übertrieben, weil das alles sehr idealistisch gedacht ist. Von dem Aspekt her wäre es natürlich schon dann aus der Logik raus zu sagen, ja gut, dann kann man diese Spaltung vornehmen, die Severance-Prozedur, wie sie halt hier eben in der Serie heißt. Mhm. Aber am Ende des Tages ist trotzdem alles, was du dort machst, formt ja auch dich persönlich, deine Fähigkeiten und deine Sicht auf die Welt, und du lernst ja auch viele Sachen. Du lernst mit Konfliktsituationen umgehen, du lernst mit anderen Menschen umgehen, was du im Privatleben vielleicht ganz anders hast. Also mein Umgang mit und mein Verhältnis mit Kollegen und wie das sozial interagiert, ist ja ein völlig anderes als mit den Freunden, mit denen ich mir aussuche, meine Freizeit zu verbringen.
Ja, ja, auch die Reaktion deiner Freizeit auf deinen Arbeitsalltag ist ja auch, wenn du nur Freizeit hast, dann suchst du dir Arbeit. Das ist ja menschlich veranlagt. Deswegen, für mich wäre das zum Beispiel gar nichts, so, ne? Aber das ist halt, aber wenn ihr diesen Diskurs schon interessant findet, das ist Severance. Weil man sich das die ganze Zeit, es ist nicht die unmittelbare Frage der Serie, aber diese Dualität zwischen deinen Charaktereigenschaften, Identitäten, ich finde, das ist gerade in Staffel 2 wird das nochmal viel, viel mehr aufgemacht. Gerade bei unseren vier Hauptfiguren auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ja, das ist wirklich gut gemacht. Also die Serie ist wirklich in allen Aspekten gut. Philosophisch ist die super. Die ist von der Intelligenz her gut gemacht. Der stellt die richtigen Fragen. Es ist vielseitig. Es ist natürlich von allen Hammer geschauspielert. Es ist visuell, es ist atemberaubend gut. Ich liebe das, wie das gemacht ist. Die Kamerafahrten, die Farbschemata und so, alles. Es ist absolut mein Ding. Und die Musik finde ich wahnsinnig gut. Die ist zwar extrem emotionsträgernd, aber finde ich gut. Also mich erinnert das zum Beispiel an einen Musikeinsatz in der hervorragenden Serie The Leftovers. Da ist es auch so. Da ging es mir eben immer so, wenn in einer Folge das Hauptthema im Hintergrund so langsam angefangen hat zu rudeln, wusstest du, oh Alter, scheiße, jetzt kriegst du einen Schlag in den Magen.
Ist bei Dexter auch so.
Übles, was dich zerstört. Also es ist bei der Serie hier ganz ähnlich. Und das muss man wirklich sagen, das ist wirklich gut gemacht.
Die Musik ist von Theodore Shapiro, um Ihnen kurz Credits zu geben. Und mich hat die auch sehr begeistert. Also wenn du Soundtracks hervorhebst, ne, das möchte dann schon was bedeuten. Mich hat sie sehr angenehm tatsächlich an die Musik von Trent Reznor und Atticus Ross aus Social Network erinnert. Ein Soundtrack, den ich über alles liebe.
Ja.
Hatte sehr viele ähnliche, diese melancholischen Klavierthemen mit den Streichern und so. Das ging da schon in die Richtung. Ja. Es ist auf jeden Fall, passt wie die Faust aufs Auge bei der Serie.
Und bei dieser Serie bin ich ein absoluter Fan des Worldbuildings. Also das, was mir hier aufgebaut wird, ich will einfach wissen, wie diese Firma tickt, was die machen, wo das überall hinläuft, das ist wahnsinnig gut. Also das ist ja alles total abgefahren.
Das ist vielleicht, lass uns da genau an diesem Punkt mal den Übergang setzen.
Jetzt kommt ein Spoiler, wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält jetzt die Ohren zu.
Denn das kann, dann machen wir das mal andersrum. Das nehme ich mal vorweg, warum ich nicht ganz so euphorisch bin wie du, obwohl ich alles an dieser Serie eigentlich auch perfekt finde. Das ist nämlich genau das, was du gerade sagst. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern dieses Worldbuilding konsequent schon zu Ende überlegt ist und ob das nicht genau zu etwas führt. Also ich bin ein bisschen skeptisch. Diese Mystery Box, alles, was mir hier erzählt wird, diese Balance zwischen diesen ganzen Rätseln und Enthüllungen, wie ganz vieles erst nicht kommt, dann ganz vieles auf einmal kommt und in welcher Form es dargeboten wird und sowas. Und was dann wieder beantwortet wird und offen gelassen wird. Ich habe da so, ich kann das gar nicht final bewerten. Das ist so eine Serie, die wird wahrscheinlich als Endprodukt nur bewertbar sein. Und das droht fast zwangsläufig für mich. Ich habe die ganze Zeit dieses Gefühl, das kann meine Erwartungen gar nicht erfüllen. Severance ist nämlich für mich gar nicht, das ist gar kein Puzzle, was man lösen soll, sondern dieser Weg dahin, dieses Nachdenken, das ist eigentlich die Faszination dahinter. Es muss ja aber zwangsläufig zu einem Ende kommen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, alles klar, ihr beantwortet die Frage und macht zwei neue auf. Das ist für mich ein Indiz von, die wissen nicht so richtig, wo die hinwollen. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, und deswegen kann ich den nicht ganz so lieben wie du, obwohl ich in allen Punkten zustimme.
Ich weiß genau, was du meinst, und ich habe ähnliche Gedanken gehabt, so nach dem Motto, das kann sich nicht rund auflösen, wo es dann hinläuft. Also ich glaube auch, ich habe auch die Angst, dass es irgendwie dann irgendwas komisch Krudes zusammenkonstruiertes wird, wenn sie es überhaupt versuchen zu verbinden. Aber ich habe mich entschieden, diese Angst einfach jetzt zu ignorieren, weil du genau sagst, das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Und ich als ich das gemacht habe, habe ich damit irgendwie meinen Frieden erlangt und kann mich halt fallen lassen in dieser Welt und finde es halt einfach cool. Und ich finde, das kann nämlich funktionieren, weil in der ersten Staffel ging mir das so, da waren wirklich viele Fragen, die mich geärgert haben, dass ich überhaupt nichts hingeworfen kriege als Lösung. Das hat mich geärgert. Und in der zweiten Staffel kriege ich zwar auch keine Antwort, aber es wird an diese Fragen, die ich hatte, angeknüpft. Und ja, es entstehen daraus neue Fragen, aber damit bin ich zufrieden. Also zum Beispiel weiß ich immer noch nicht, was es mit den Ziegen
auf sich hat. Wollte ich gerade sagen, das wirkt, die Ziegen ist so ein exemplarisches Beispiel. Staffel 1 so, macht man eine Tür auf, da sitzt einer mit Ziegen. Macht das einfach mal, so wirkt das.
Ja, genau.
Und in Staffel 2 wird das weiterentwickelt. Und jetzt weiß ich zwar, was es mit den Ziegen auf sich hat, aber eigentlich weiß ich es noch viel mehr nicht als vorher.
Ja, und das finde ich auch vollkommen okay.
Okay.
Ich finde es absolut okay. Wir kriegen einen traumhaften Shot in der, ich glaube, letzten Folge mit Gwendoline Christie, wie die in diesem Raum mit der Ziege im Arm steht. Oh, ist das geil.
Ja, das ist auch mittlerweile interessant, auch jetzt auch mit dem, das ist ja wahrscheinlich auch ein Aspekt, der dann sehr reingefallen hat. Die bringen ja auch viel mehr Kunstsymbolik mit ins Spiel, also gerade in Form von Gemälden, Religionen. Es wird ein bisschen esoterischer alles und genau das ist deswegen meine Befürchtung, dass das Ganze gerade einen riesengroßen Überbau bekommt. Aber wie gesagt, wir einigen uns mal darauf, dass wir nur bis hierhin bewerten. Ich wollte das nur vorwegnehmen, um dir damit zu erklären, warum ich mich nicht an die 9,5 Punkte anschließen kann oder so, da marginal drunter liege und mich auf der anderen Seite auch immer noch frage, Berg, warum hast du so eine Angst vor der 10? Was ist es denn immer? Dieser beschissene halbe Punkt.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Irgendwann erkläre ich es mir selber vielleicht.
Ja,
ich
mach das mal.
Genau. Aber es ist der Hammer. Und die Serie ist in meine Top 5 der besten Serien, die ich je gesehen habe, katapultiert. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Mir gefällt daran wirklich alles. Und du hast angesprochen, ne, diese ganzen Aspekte, wir werden dem jetzt sowieso nicht gerecht. Also da müssten wir ein Special machen über Severance, weil du kannst über jeden einzelnen Story-Arc eigentlich viel erzählen. Aber jetzt, um nochmal kurz bei diesem Kunstding zu bleiben, du kriegst in der ersten Staffel, hast du ja erstmal nur die Abteilung, wo unser Hauptdarsteller Mark Scout heißt er im realen Leben außerhalb der Arbeit, gespielt von
Adam Scott. Der zweite Scott, Paul Rudd, denn ich musste erfahren, dass der Typ einfach 52 ist.
Stark, ne? Gut, und der, wir lernen ja erstmal nur seine Abteilung kennen, die eben an diesen Computern sitzen und irgendwelche Zahlenkolonnen sortieren. Und irgendwie, Macro Data Refinement, also sie verfeinern irgendwelche Zahlenkolonnen und was auch immer und ordnen die in irgendwelche Kategorien ein. Gibt's übrigens eine App, könnt ihr euch ziehen und könnt das auch machen und es hat keinen Sinn, genauso wie in der Serie. Ich kann es empfehlen, irgendwie cool. Befriedigt mich das. Siehste, ich habe mich gewundert, warum du nicht reagiert hast. Ich habe dir das geschickt.
Das war so ein Link ohne Kommentar, da klicke ich nicht drauf.
Ach so, okay.
Ich dachte, da kommt noch eine Erklärung irgendwann.
Das war der Link zur App. Es gibt dieses Macro Data Refinement als App fürs Handy und es ist Zen Gaming, sage ich mal. Also es ist irgendwie ist es befriedigend. Es hat null Sinn, aber es ist befriedigend. Kannst du auch im Browser spielen übrigens. Ich glaube, Loom.com oder sowas könnt ihr mal, oder Loomindustries.com, da könnt ihr das auch machen. Wir lernen ja nur das kennen und dann fangen die ja an, die anderen Abteilungen zu suchen. Und dann gibt es ja dieses, irgendwas and Design, wo Christopher Walken arbeitet.
Wie heißt die Firma? Oh Gott, Alter, da wo Christopher Walken arbeitet, die Designabteilung.
Ja. Designabteilung. Und da spielt das ja eine Riesenrolle. Die machen dort Gemäldeaufbereitung, die dann irgendwo immer mal ausstellen in den Firmenräumen und sowas. Das ist ja schon so eine krasse Kunstsymbolik. Und ja, das wird erweitert dann in der zweiten Staffel. Und wir merken halt viel, Design spielt eine Riesenrolle in dieser Ideologie der Firma. Also das hat halt alles ganz viel Symbolik. Und du merkst dann, finde ich, in Verbindung mit der Geschichte, dass es halt schon so eine Art Kult ist, also dass diese Gründer von Lumen halt dann wirklich, die haben ja auch so eine Art Bibel verfasst, die ja so diese Firmenrichtlinien sind. Also das mutet halt alles wie so ein religiöser Oberbau an, wo viele Sachen halt gar nicht irgendwas Reales sind, sondern irgendwelche Parabeln und Fabeln, die dir irgendwas erklären sollen, warum du deswegen den Bleistift von rechts nach links nehmen sollst. Keine Ahnung.
Optics and Design übrigens.
Optics and Design, genau. Und das finde ich halt irgendwie cool. Und ich kann das dann, glaube ich, auch mehr akzeptieren, wenn das abstrus erklärt wird irgendwann mal, wenn es erklärt wird. Weil das ist bei Religion ja genauso. Das hat ja auch irgendwo dann keinen Sinn mehr. Du musst das dann halt einfach annehmen. Das ist dann der Glaube. Und ich glaube, hier kann ich glauben bei dieser Serie dann am Ende.
Ja, wie die Innis ja auch, ne? Das ist eh immer so ein... Die nehmen ja ihre Lebensgeschichte ja bis zu einem bestimmten Punkt mit. Deswegen ist es ja nicht so leicht, die Menschen zu indoktrinieren. Aber das ist halt auch, ne, auch optisch gesehen, je mehr du den Menschen von der Außenwelt eindämmst und ihm eine neue Weltordnung zur Verfügung stellst, und Ordnung ist ja das Konzept von Severance, desto leichter ist es ihnen eben auch, mit stumpfsinnigsten Regeln und Belohnungssystemen halt irgendwie eine Hierarchie aufzubauen, der man sich dann leicht wieder unterwirft. Das machen die so clever. Und das Schöne ist halt, bei Severance ist es halt so unterhaltsam, weil es immer so ironisch ist. Da gibt es dann halt Ananas-Tauchen oder so eine Scheiße. Oder dann kommen halt die Tänzer. Oder weißt du, das ist
die
halt...
Die Waffelparty.
Oder die Waffelparty, ja, genau. Das ist auch oder auch sehr schön das Begräbnis. Das ist nicht mal ein Spoiler, weil es ist nicht mal wirklich ein Tod. Aber einfach, ne, wenn sich ein Innie beschließt, ich möchte jetzt kündigen, und dann ist der Mensch ja nicht tot, weil dann gibt's ja nur den Innie nicht mehr, aber der Outie ist ja da. Für die Innies ist das ja aber trotzdem ein Individuum, was nicht mehr in ihrer Weltanschauung existiert. Und ja, die wollen dann ein zeremonielles Begräbnis. Und allein dieses Begräbnis ist der Hammer gewesen. Das ist so geil, ja, weil eigentlich der Prozess des Trauerns, es ist eigentlich was richtig Nachvollziehbares, dass die Menschen das brauchen und auch einfordern. Aber dann ist das so ein Teil dieses Arbeitsprozederes, so, ne, wie so eine Schweigeminute für einen Kollegen, der jetzt nicht mehr zur Arbeit kommt, damit die trotzdem das verarbeiten können. Also, ich fand ja das eine faszinierende Szene.
Das ist auch das Interessante, was du vorhin angesprochen hast, dass du quasi ja charakterlich kannst du ja Inni und Outi nicht trennen, sondern eigentlich, die haben ja die gleiche Veranlagung, die haben die gleiche Art, mit Situationen umzugehen, die haben die gleichen Gefühle, nur dass die Lebensumstände völlig unterschiedlich sind und dadurch die sich anders verhalten. Aber im Grunde genommen sind es ja dieselben, und deswegen hast du ja auch bei Dylan diese unglaubliche Chemie, weil ja dann ja beschlossen wird, dass eben die Frau den Inni besuchen darf, um ihn, ne, wieder bei der Stange zu halten. Und dass die gleiche Anziehung miteinander haben, ist ja logisch, weil es trotzdem ja im Inneren vom Mensch ja die gleichen Leute sind.
Na, du sagst, die sind ähnlich. Es ist halt de facto dieselbe Person.
Ja, genau.
Und das vergisst man ja sogar manchmal.
Die Umstände ist was anderes.
Ist auch die Inszenierung natürlich sehr clever. Ne? Du hast die erste Folge komplett aus Perspektive der Innis. Und ich denke mir so, könnt ihr bitte mal erklären, was da passiert ist am Ende der ersten Staffel, ihr Wichser? Und dann die zweite Folge geht dann halt darauf ein. Ich möchte, bevor wir jetzt noch weiter schnacken, eine Frage stellen. Spoiler, sind wir schon im Spoiler-Part eigentlich oder nicht?
Ja, schon lange.
Ach,
schon,
okay, lange. Ich habe die Sirene nicht gehört, da war ich kurz auf Klo.
Ja, du hast gesagt, deswegen bin ich hier völlig frei von der Leber weg.
Ja, ich merke aber auch gerade interessanterweise, interessanterweise ist das gar nicht so schwer, über die Serie spoilerfrei zu reden, weil es eh kryptisch ist. Also wer es nicht gesehen hat, versteht eh gar nichts. Kann man nicht viel spoilern, so, weißt du, wenn man natürlich Staffel 1 gesehen hat, und dann könnte man Staffel 2 spoilern, klar. Die Geschichte mit Dylan, also tatsächlich eigentlich alle Geschichten unserer Hauptfiguren sind für mich das Kernstück, warum Staffel 2 für mich besser ist als Staffel 1. Alles, was an Mystery Box hinten dran, gerade mit Miss Casey Gemma erzählt wird und was dann alles sehr, sehr schnell auch komprimiert, zwar sehr geil, interessant aufgelöst wird, aber das ganze Ding halt verzehnfacht an Mystery, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen die Schwäche, aber das ist glaube ich so einfach so Veranlagung. Ich mag diese Dualität zwischen deinen eigenen inneren Charakteren oder so ist es ja eigentlich letztendlich, diese welcher Mensch möchtest du sein, ja, Frage. Man kann das, eigentlich ist die Serie super clever, aber in ihren den Gefühlen, die diese steril wirkende Serie aufmacht, super stumpf, gar nicht subtil, sondern eigentlich in your face, so, ne? Du hast eine Version, die dort eingefecht ist von Dylan, die davon träumt, wie wäre denn die Außenwelt, und dann kommt, der ist der einzige Familienmensch in dieser Runde, von unseren vier Hauptfiguren, muss man sagen, und der bekommt dann als Belohnung Besuchszeit von seiner reellen Frau. Ne? Seine reelle Frau, die sagt früh dem seinem Audi sozusagen Tschüss, der guckt sie mit dem Arsch nicht an, ist gestresst, weil er unzufrieden ist mit seinem Leben. Das ist das Schöne so, ne? Der hat quasi diese Frage, die wir uns erst gestellt haben, der hat den unangenehmen Teil seines Lebens quasi im Büro gelassen. Und das ist aber der zufriedene Part oder der zumindest zufriedenere Part. Und der Audi, der also ganz viel Freizeit hat, der nur auf die Kinder aufpassen muss und seinen Hobbys nachgehen kann, also ein glücklicher Familienvater sein, der ist mega unglücklich, der ist depressiv wie Sau, der liebt seine Frau nicht mehr. Und seine Frau geht eine Stunde in der Woche, am Anfang glaube ich, ist eine Stunde in der Woche, ne, geht ihren Inni besuchen und plötzlich ist dort so ein Mensch, den sie eigentlich früh am Küchentisch noch verlassen hat, mit Glänzen in den Augen, der sich kaum traut, so, darf ich mal deine Hand berühren und sowas. Das ist eigentlich so ein makabrer Moment, aber der ist so feinherzig und feinfühlig gewesen. Die hat das auch so gut gespielt. Ich weiß gar nicht, die Schauspielerin.
Und der Merritt Weaver.
Merritt Weaver, ja.
Großartig. Großartig. Diese Szenen hatten mich so gefreut. Ich wusste nicht, dass sie mitspielt. Ja. Ich wusste nicht, dass sie mitspielt und habe mich sehr gefreut, dass sie eine Rolle kriegt, weil die hat ja wirklich schon Godless war sie super. Stimmt, und vor allen Dingen in Unbelievable war sie großartig. Also
und um da kurz noch dran anzuknüpfen, und das hattest du ja in der ersten Staffel, hattest du diese herzerfüllenden Szenen ja zwischen John Turturro und Christopher Walken. Das waren aber die Innies. Und jetzt die Outies sind aber isoliert voneinander. Da herrscht natürlich diese Beziehung, die sie drin hatten, nicht. Und dieses auf den Kopf stellen dieser Beziehungsfragen, Beziehungsaspekte natürlich auch zwischen Mark und Hallie. Aber das fand ich so toll, wie die Serie damit spielt und sich dann eben auch zwischen diesen ganzen philosophischen Themen einfach auch ihr Herz bewahrt. Also da war richtig viel Gefühl drin, fand ich.
Eben, sagt viel aus und deswegen ist es für mich auch total verständlich. Wir haben ja in der zweiten Staffel dann mal auch eine Ausnahme. Die Glasgow-Sperre wird ja aufgehoben. Und wir sehen, innerhalb der Reihen der Innies ist Helena Egan quasi der Audi von Hellion, die quasi dort spioniert, und das kriegt keiner so richtig mit. Es gibt ein paar, die haben eine Ahnung, und gerade John Turturro kommt dann ja sehr schnell irgendwann mal auf den Trichter. Auch tolle Szene, wie er das dann wirklich forciert. Das ist wirklich gut gemacht. Und deswegen hat es mich aber auch trotzdem nicht gewundert, dass Helena, als sie dann später ja als Aufarbeitung der ganzen Sachen aus Staffel 1, guckt sie ja die ganzen Szenen an, die mit ihrem Inni und Marks Inni passiert sind, und entwickelt dann ja trotzdem eine emotionale Faszination und kann in ihrem Audi-Ich auch diese Anziehung zwischen ihr und Mark nicht leugnen. Also das ist eben nicht, finde ich, nur pures Kalkül, sondern da sind schon auch irgendwie Gefühle mit im Spiel. Und deswegen gibt's dann ja auch die Sexszene zwischen den beiden. Und ich glaube, das ist nicht nur, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten, sondern weil sie selber emotional das nicht trennen kann.
Ja, vor allem, die war auch einfach so inszeniert, dass ich war genauso in das Licht geführt, habt ihr noch geharnischte Nachrichten geschrieben, warum bummst die den jetzt? Das macht doch gar keinen Sinn. Und dann, das war wirklich, es war wirklich gut gemacht, und genauso misstrauisch bist du ja ab der Szene generell gegenüber Hellies Charakter. Wer ist sie denn jetzt gerade? Und ich bin auch der festen Meinung, dass am Ende ihr Audi da steht. Am Ende der Staffel. Der Cliffhanger. Ne? Sie kommt aus dem Fahrstuhl rausgerannt.
Ach so, als sie dann Mark von der Feuertür wegholt.
Das ist ja jetzt das, worüber eigentlich man diskutieren muss. Weil für wen entscheidet er sich am Ende? Man versteht vollkommen, warum er mit Hallie geht, aber welche? Ich bin der Meinung, es ist ja Audi. Gut,
das kann sein. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Nuss noch zum Knacken. Ja. Um nochmal kurz auf Thesen und Bedeutungen zu kommen. Was ich mitnehme auf der inhaltlichen Ebene von Staffel 2. Ich finde, wir erfahren aus meiner Sicht mehr über die Firma Lumen und was eigentlich mal der Antrieb war, ne, dass die vor allen Dingen in ihrem Schaffen immer sich Gedanken gemacht haben, wie kriegen wir das hin, dass Arbeiter nicht unzufrieden werden oder ihre Arbeit besser ertragen können. Mhm. Und wir erfahren, dass sie das früher mit Drogen gemacht haben, schon an Kindern, die an irgendwelchen Heizkesseln arbeiten, einfach irgendwie früh in eine Dosis Drogen reinzuballern, dass sie 8 Stunden diesen Kessel überwachen und sich dann darüber nicht beschweren. Und dann haben sie eben diese technische Möglichkeit gefunden, das wirklich zu trennen, neuronal. Und an dieser Idee forschen die ja noch weiter, weil sie das ja nicht nur aufs Arbeitsleben übertragen wollen, sondern auf alle Lebenslagen. Ne? Du hast einen Termin beim Zahnarzt, hast tierisch Schiss, speicherst du den Zahnarztbesuch auf eine andere Festplatte im Hirn. So, und das mochte ich sehr, dass ich diese Verbindung kriege. Ich muss nicht wissen, wie das zusammenhängt, aber dass quasi diese Akten, die bearbeiten beim Macro Data Refinement, dass das einzelne Persönlichkeiten sind, die eine andere Festplattenpartitur sozusagen im Hirn darstellt. Die Verbindung, dass die geknüpft wird, das fand ich super. Und wenn mir darüber nichts mehr erklärt wird, ist fein für mich. Ja. Mir reicht diese Verbindung.
Ja, es wird ja auch exemplarisch eben an Gemmas Figur mit. Du weißt ja plötzlich, wofür die ganzen Ordner stehen und diese Türen und diese Räume.
Wofür die Ordner stehen, was damit erreicht werden soll und wie das funktioniert. Und wir merken ja, wir kriegen ja in Staffel 1 einen ganz kleinen Hauch davon, dass es doch sein kann, dass eine Erfahrung eines Innis trotzdem über irgendwelche Unterbewusstseinsebenen einen Weg findet in das Bewusstsein des Autis. Sehen wir an den Bildern, die John Turturros Charakter Irving von diesem Gang malt. Was auch immer noch nicht beantwortet ist. Wir wissen nicht, woher seine Figur diesen Gang kennt. Das finde ich auch spannend. Ich hatte die ganze Zeit die Theorie, die habe ich jetzt mittlerweile verworfen, dass er das, was Gemma durchlaufen hat, dort unten schon durchlaufen hat. Das habe ich auch wieder verworfen, bin ich mir nicht sicher.
Ich bin tatsächlich immer noch der Meinung. Interessant, dass du es sagst.
Bist du immer noch der Meinung? Ja, das war so meine Theorie, dass er quasi dieses Ding auch schon komplett durchlaufen hat und dann sie ihn halt nicht umgebracht haben, sondern ihm ein ganz normales Leben gegeben haben.
Ich denke mir
in
so
seinem Audi in einer Aufgabe.
Genau, nach Cold Harbor geht es quasi im Prinzip in die Hölle sozusagen, was auch immer da lauert.
Genau, und das wissen wir nicht, aber irgendwie scheint es ja doch was gemacht zu haben im Hirn. Aber bei Gemma scheint es ja noch gar nicht der Fall zu sein. Die hat ja wirklich, 25 Szenarien?
Ja
genau, 25 schon. Akten waren es, 25 verschiedene Persönlichkeiten, die absolut nichts von ihren Traumatas wissen voneinander. Und das ist krass. Und wir sehen ja eine Szene, wie sie quasi dort immer gezwungen wird, immer die gleichen scheiß Weihnachtskarten zu schreiben, dabei ihr die Hände wehtun und sie erniedrigt wird von diesen unglaublich unsäglichen Bastard von Typen, der dort sie dazu zwingt. Und wir müssen uns ja vorstellen, dieses Ich kennt ja nur das.
Und auch dieses so. Ich fühlt ja ein Aufbegehren gegen ihren Meister, also ne, greift ihn ja an.
Ja.
Und ich glaube, du meintest ja Folge, welche war das? 8, 7?
7 war das. Wo wir erfahren, wo Gemma ist und was die dort unten macht mit den Räumen. Das ist für mich.
Das ging dann alles ein bisschen flott für mich, auch wenn ich es plausibel finde, aber nichtsdestotrotz, ich mag die Hinweise so, ne? Zum Beispiel diese Vermischung aus, du siehst ja dann das alte Leben von Gemma und Mark. Ne? Ein ähnliches Szenario wie
In wunderschönster Körnischer Indie-Filmoptik.
Ja, genau. Ähnliches Szenario ein bisschen wie bei Dylan auch, ne? Die Beziehung war halt so am dahin vegetieren. Und sie ist ja angeblich gestorben. Und die hatten einen Kinderwunsch, die hat das Kind verloren. Und das erfahren wir ja alles jetzt im Prinzip. Beziehungsweise lernen wir ja erst die richtige Gemma so kennen. Und ich fand es so eine geniales. Also erstmal diese ganzen Hinweise, ne? Den Mantel, den sie anhatte bei der Fahrt, wo sie sich das letzte Mal von ihm verabschiedet hat, wie der wiederkommt. Diese ganzen Feinheiten, so das. Wie das generell einfach inszeniert war, wie clever. Und dann einfach diese Szene mit diesem Kinderbett, was die auseinandergebaut hat und dieser Lumen, übrigens auch eine Schwachstelle, finde ich, der Serie, dieser Lumen ist für mich eine zu kranke Karikatur, aber wer weiß, was da eigentlich in dieser Person, in dieser...
Was, dieser Doc oder was?
Nee, der Lumen, der selber.
Ach so,
der Vater.
Egan, meinst du?
Bitte?
Egan heißt der.
Egan?
Ja, Egan. Keir Egan, der Schöpfer der Firma.
Genau. Hä, wie komme ich denn auf Lumen gerade?
Keir Egan, ja. Ja, weil die Firma Lumen heißt.
Ja, genau, ja, das habe ich jetzt gerade damit assoziiert. Egal, aber auf jeden Fall, der ist ja eine reine Karikatur und ich meines Erachtens ist das wahrscheinlich auch irgendein Zombie, der schon seit 1000 Jahren lebt oder so, keine Ahnung, was dahinter steckt. Auf jeden Fall, in dem
Vielleicht
Moment...
hat er eine ganz anderen Chip im Hirn, weiß er ja nicht.
Ja, ja, irgendwie werden sie das wahrscheinlich
durchaus alles noch kommen.
Noch auflösen, genau. Aber in dem Moment, wo er sie halt beobachtet, wie sie das Bett auseinanderbaut und einfach keine Reaktion hat und wir damit als Zuschauer wissen, das Traumata ist besiegt, ne? Sie hat das überwunden, da ist nichts mehr von ihrem Audi vorhanden, dass der Audi das Kind verloren hat. Das war so eine starke nonverbale Szene einfach. Ich fand das symbolisch total gut gemacht.
Ja, weil das auch immer so gut verbunden wird. Wir hören ja in einer Szene in der Vergangenheit, wie er fluchend dieses Kinderbett aufbaut.
Ja, ja, genau, das meine ich.
Wo schon alles nicht so cool zwischen den beiden irgendwie auch ist, aus verschiedenen Gründen und so. Das ist schon, interessant.
Das muss man generell der Serie lassen. Ich finde das bei Serien ja sehr oft sehr prätentiös, so, wenn man sagt, okay, ihr guckt euch das jetzt an und dann gibt es die eine Folge, die alles auf den Kopf stellt, da fühle ich mich manchmal so wie, okay, jetzt habe ich 6 Folgen umsonst geguckt, dann hätte da auch mal gleich zum Punkt kommen können, deswegen mochte ich das in Paradise so, weißt du, erste Folge, Twist. Und hier ist es allerdings, hier ist es wieder eigentlich so, wie ich es nicht mag, weil du guckst dir die ersten 4 Folgen an und man beantwortet gar nichts. Also sehr, sehr wenig. Man macht eigentlich nur neue Szenarien auf und das gipfelt dann halt in dieser Szene, wo die dann letztendlich in der Senke des Kummers sind, wo ich dann sage, Leute, kommt mal bitte, gebt mir mal irgendwas und dann geben sie halt in jeder Folge ganz, ganz viel. Ne? Also zum Beispiel in, ich weiß jetzt nicht, welche Folge mehr das war, weil wir haben das an 2 Tagen durchgebinged. Die Folge, wo es halt um Patricia Arquettes Charakter geht und eigentlich darum, dass Miss Cobell ja eigentlich, beziehungsweise Harmony Cobell hat ja letztendlich das ganze Severance-Programm erfunden.
Ja, das ist die Folge 8.
Folge 8 war das.
Alte Dämonen heißt es, wo die in ihren zu Salt Neck zurückfährt. Ja, genau, wo
tolle
wir dann
Folge,
erfahren.
Tolle Folge.
Und da dachte ich mir auch, bei dieser Folge, okay, wir könnten theoretisch aus dieser Folge, was die aufmacht, eine Spin-off-Serie
richtig
machen, wo es um die Vergangenheit der Firma geht, weil da ist ja so viel drin mit diesen, dass die schon im Kindesalter so Eliten bilden und die dann aufziehen in der Indoktrination dieser Firma und das
zu war ihren, auch tatsächlich
Nachwuchskräften. Ja, ja. Also wie in der Hitlerjugend oder sowas,
genau.
Also solchen Elite fördernden Schulen und Internaten und sowas.
Das Zusammenspiel von Folge 7 und 8 bringt mich auch zu dieser Aussage, dass ich glaube, jetzt wird's aber ein bisschen gefährlich, weil das war sehr, sehr viel, was sie auch plötzlich ganz schnell aufgebaut haben. Und ich fand aber an sich die Folge genial, gerade weil ich auch die ganze Zeit da saß, was ist denn jetzt mit Patricia Arquette? Könnt ihr die mal bitte zurückbringen? Und dann bringen sie aber sehr, sehr fulminant auch zurück. Und von daher konnte ich das auf jeden Fall auch dann genießen und ich mochte auch die Abwechslung. Also worauf ich eigentlich nochmal hinaus will, ist, Severance weiß sehr genau, wie Flashbacks im Zusammenspiel mit der Erweiterung der Hauptstorylines funktionieren und verkaufen dich nicht für dumm lassen dich die ganze Zeit nur sinnlos in einen Twist reinlaufen, um alles auf den Kopf zu stellen. Das ist immer genau zur richtigen Zeit, dass du diese Informationen bekommst und deswegen ist die Serie schon durchaus clever.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte mindestens so viel Spaß mit der zweiten wie mit der ersten, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, weil ich einfach hier viele Fragen aus der ersten Staffel, die weiter gesponnen werden und neue Verknüpfungen bilden, hier einfach befriedigender finde. Ich komme hier auch mit dem Ende halt einfach super klar.
Also das ist sehr ikonisch auch,
finde ich. Es ist super ikonisch, es fühlt sich an wie ein Abschluss dessen, was wir in der zweiten Staffel gesehen haben und es ist aber auch ganz klar, es muss weitergehen und so mag ich das, so ärgert es mich nicht so doll.
Was war denn deine Lieblingsfolge?
Die mit Gemma, Folge 7, 10 von 10, brillant.
Interessant. Was ist meine, was denkst du?
Ich weiß nicht, mochte es bestimmt. Na, die Folge mit Totoro und Walken, oder?
Ja, bin ich so durchschaubar.
Wo die sich treffen?
Ja, Attila. Ja,
Attila hieß sie.
Ich muss aber auch sagen, generell, das Klopfen an der Tür, das war ja sein Cliffhanger. Hm. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist die sind alle fantastisch in der Serie, aber ich finde, John Turturro ist einfach eine unglaubliche Liga. Dieser Mann hat eine Traurigkeit im Gesicht und dieses, ich finde einfach sein Arc, so, ich finde das so toll, wie der das, wie sein Innie ist, den wir kennenlernen, ne, dieses bisschen überhebliche auch. Und dann dieser Cliffhanger am Ende der ersten Staffel, er kriegt mit, dass er dort in seiner Bude sitzt, in seiner, Zweiraumwohnung, immer das gleiche Bild malt und Motorhead hört und eigentlich ist nichts. Und hat nichts von dem, was sein Innie sich erträumt hat oder vorstellt, was er eigentlich für ein großer Mensch ist. Und diese Erkenntnis, wie er das rüberbringt, diese Traurigkeit, dass er nichts hat und dann an diese Tür schlägt und Christopher Walken diese Schrulligkeit seines Innis und dieses Sinistre, was halt Christopher Walken so hat dann als sein Outie, wo er auch nicht so genau, ich bin auch der Meinung, der weiß mehr, als wir glauben. Ja, und dieses Essen dann auch mit John Noble, großartig. Oh, der holt einfach John Noble noch an den Tisch und diese drei dort. Und da hat diese Szene, die hat auch so viel erzählt über Severance und die Welt vor allem. Ich finde das so schön, dass durch diese normalen Gespräche einfach wir verstehen, was das für eine Tragweite auch in der Gesellschaft hat. Die Dynamik zwischen den beiden, dieser Arc und ich will und generell was mit Irving passiert, weil wir am Ende jetzt auch gar nicht wissen, ne, kriegt der nochmal ein Innie, ne, wie du schon gesagt hast, was ist eigentlich wirklich mit ihm passiert? Ich denke schon, da gibt's noch eine Auflösung. Ja. Das ist fantastisch.
Und
das
was man ja auch sagen muss, dass man merkt ja auch, dass es funktioniert, weil Christopher Walken und John Turturro die besten Freunde sind. Sind privat super befreundet. Und dann merkst du, dass die haben sich immer gewünscht, zusammen mal richtig spielen zu können. Und das kriegen sie.
Ach echt, das wusste ich nicht mal. Aber
interessant. Ja, die sind richtig dicke befreundet. Und die haben immer gesagt, wir müssen irgendwas mal finden, wo wir zusammen richtig brillieren können. So.
Ey, das sind so große Schauspieler generell, dass die in so einer Serie mitmachen, ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Also in Nebenrollen, ne, muss man ja auch sagen. Also wirklich, wirklich ganz fantastisch. Ich fand auch die Senke des Kummers eine ganz tolle Folge, weil du das erste Mal das Team so zusammengeführt hast. Und ich muss dir zustimmen, was ich ein bisschen schade fand, war am Anfang, ne, das Ganze mit Gwendoline Christie, die Ziegen, da, am Ende haben sie noch eine sehr ikonische Szene mit ihr gebracht und ich fand auch tatsächlich den Kill im Fahrstuhl, den fand ich in seiner Überraschenheit und doch Brutalität dann doch sehr effektiv. So mag ich das halt, wenn Gewalt wirklich was auslöst in Figuren, weißt du?
Das wollte ich nämlich jetzt als letzten Punkt, über den ich mich jetzt noch mit dir unterhalten wollte, sagen. Du siehst halt 9 Folgen und kriegst schon ganz viel und neue Aspekte und wieder neue Gedankenansätze und Verknüpfungen und neue Mythologie und alles drum und dran. Und hast bis dahin 18 Folgen dieser Serie gesehen mit Staffel 1 zusammen. Und dann kommt die 10. Folge und du kriegst nochmal völlig was anderes. Hm. Das ist so abgefahren mit dieser, als Mark die Cold Harbor Akte abschließt, was dann mit dieser Blaskapelle dort abgeht, mit den Lichtern, mit den Choreografien und wie alles abdreht. Das ist so abgefahren. Ich dachte mir, Alter, das habe ich ja noch gar nicht gesehen in den letzten 18 Folgen. Was gebt ihr mir hier eigentlich? Und dann, nachdem das schon krass war, kommt dann wirklich diese Gewaltspitze, wo ich mir dachte, das haben wir auch noch nicht gesehen in dieser Serie.
Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst.
Das ist schon geil.
Stimmt, also das ist ein
Stilmittel, was sie sich... Die letzte Folge ist wirklich abgefahren.
Ein Stilmittel, was sie sich wirklich aufgehoben haben. Aber es ist deswegen genauso effektiv. Ne? Das zeigt auch mal wieder, Brutalität als solches bringt's nicht, sondern der richtige Moment, wo du... also ich kann diese Reaktion da auch komplett nachvollziehen, so, ne, und ach, keine Ahnung, aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil wir müssen Tremel Tillman auch nochmal ganz kurz shoutouten, was also Milchick ist auch so eine mehrdimensionale Figur geworden. Ich dachte am Anfang, in der ersten Staffel, der ist aber super unterhaltsam, aber mittlerweile, ich glaube, das eskaliert nochmal richtig, also weil der diesen inneren Ehrgeiz auch in alle Richtungen hat, ne, also dieses, er will sich nicht unterwerfen und trotzdem ist er so ein Hamster im Hamsterrad. Also der ist so ein Opfer dieses Systems, so angewiesen darauf, aber eigentlich will er halt gegen alles und jeden aufbegehren und der unterdrückt halt die ganze Zeit die Gewalt und irgendwann wird es halt eskalieren. Finde ich stark.
Ja, also ich war wirklich völlig weggeblasen, weil ich nicht erwartet habe, dass die letzte Folge nochmal so viel bringt. So viel an What-the-fuck-Momenten, das fand ich wirklich, war ich echt baff. Also bin ich auch jetzt noch, weil ich mir wirklich dachte, ich hätte mir niemals ausmalen können, was passiert in dieser letzten Folge. Das ist so abgefahren.
Ja.
Ja, finde ich geil.
Ja. Ihr hört schon, also das Special wird es irgendwann geben müssen. Ich glaube, das geht aber wirklich erst, wenn die Serie durch ist. Weißt du, wie viele Staffeln es geben soll?
Nee. Nee. Ich weiß nur, die dritte ist gegreenlighted.
Ja, Apple ist das ja Wurst. Ne? Das ist ja das Schöne an Apple, macht eine Milliarden Miese mit seinem Streamer und die sagen einfach, ach, da wird nichts abgebrochen. Selbst diese Sugar-Serie mit Colin Farrell, die ich noch gar nicht gesehen habe, aber die auch niemand gesehen hat, die kriegt eine zweite Staffel.
Ja, witzig, ne?
Ja, denen ist das Wurst. Aber das ist auch gut so, weil stell dir mal vor, Severance wird jetzt auf Netflix laufen und performt nicht so gut, weil ich weiß nicht, ob das Everybody's Darling ist, die Serie. Also die ist schon sehr, sehr populär.
Die ist sehr erfolgreich, glaube ich, aber ich, ja.
Im Verhältnis gesehen aber auch, ne? trotzdem haben ja im Vergleich zu, was weiß ich, Adolescence oder so, was halt jeder hat, jeder Haushalt hat halt fast Netflix, dann trotzdem weniger Leute gesehen. Ich finde es trotzdem beeindruckend, wie sehr Severance jetzt schon in die Popkultur eingeht. Jedes Mal, wenn ich, weißt du, wenn ich auf Arbeit in den Fahrstuhl steige, denke ich mir so, und dann, selbst Kollegen, die es nicht gesehen haben, kennen, wissen das, dass das halt, ja, wie bei Severance hier so, ne?
Ja. Und ich auch den Promo-Move, den sie gemacht haben, um die zweite Staffel zu promoten, da haben sie doch an irgendeinem großen, bekannten Bahnhof dann so einen Glaskasten aufgebaut.
Ach, da saßen
und
die drin,
Bürostühle, ne? Reingestellt und da saßen die drin, ja.
Hast du mir nicht letztens auch ein Ikea-Kit geschickt? Von dem Büro?
Stimmt. Ikea-Kit.
Ja, schön. Brauche ich.
Das ist wirklich gut. Ja. Und ich muss aber auch sagen, eine Serie, die so ist wie diese, mit so ganz vielen, also schon, dass sie keine Second-Screen-Serie ist, dass sie halt wirklich geistig dich fordert, dir Mysterien aufgibt und dir ganz viel Nachdenklichkeit beschert. So eine Serie, egal wie gut die ist, die hat es natürlich schwer, weil es halt einfach nicht das Opium fürs Volk ist.
Ja, und vor allem einfach musst du ja auch sagen, die braucht auch viel Budget, damit die so aussieht, wie sie aussieht. Und die Schauspieler sind nicht günstig und sowas. Und deswegen, man kann nur noch mal da sagen, und nein, wir verdienen damit nichts. Aber ich bin froh, dass die bei Apple ist. Also unabhängig jetzt auch mal davon, dass sie die Apple-Font offiziell nutzen dürfen, weil das einfach super zu Lumen Industries passt und das ganze Design. Ich meine, also bei jedem anderen Streamer wäre das halt einfach mal eine Sammelklage. Aber oder eine Urheberrechtsverletzung. Aber hier ist es natürlich fein. Und dieser klinische Look, den sie sich da von Apple ausgeliehen haben, das passt natürlich auch schön, weil wir eben auch über die letzten 20 Jahre mindestens eben durch diese Ästhetik ja auch ein bisschen miterzogen wurden, dass halt dieses Clean eben dadurch auch so ansprechend zu finden. Ne? Ikea und Apple siehst du halt an allen Ecken und Enden in dieser Serie eigentlich. Das finde ich interessant.
Traumhaft.
Schön.
Also gucken. Wir sind begeistert und ja, ein großes Special wird kommen müssen.
Weil das war ja jetzt nur ein ganz kurzes Gespräch. Wir könnten noch 2 Stunden weiterreden, glaube ich.
Ja. Don't get me started. Das ist wirklich so.
Gut.
Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, wir beenden und wünschen euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr Severance schon gesehen habt, dann schreibt uns das gerne mal. Und
wenn ihr Schneewittchen gesehen habt, schreibt uns das bitte auch.
Stimmt, ja.
Das war ja was.
Aber das war auch gut. Das war eine gute Besprechung heute. 3 Sachen, aber reicht völlig aus.
Nee, 4. Tschüss, du hast ja goodbye. Alles zu Vajana gesagt, was man wissen muss.
Okay. Gut. Tschüss, ciao und goodbye.
Ah ja, bleibt übrigens spoilerfrei. Mo, Steven, aufwachen. Oh, die haben sich schon wieder die Hände in die Hosen gesteckt. Guck dir das mal an.
Ja, das sind Schelme.